Sonntag, Jack Pierce, weil es Donnerstag. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, 25. Spieltag und jetzt ging es doch ganz schnell ratzfatz. Thomas Müller und Konsorten, nein, Co. heißt es ja so schön, tanzen Wolfsburg aus 6:0. Boah. Vielleicht hat er einen Anteil daran. Motivationsschub für die Bayern oder eben auch nicht. Die Ausbotung von Jogi Löw, der war übrigens nicht in München, sondern gestern in Freiburg. Jo, und der BVB müht sich zu einem Arbeitssieg zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das Erlösetor relativ spät durch die Torjäger, durch Paco Alcácer. Hier sehen wir es schön abgerutscht, nennt man das, glaube ich. Sie sind zumindest noch punktgleich mit den Bayern. Aber vielleicht liegt ihnen diese Verfolgerrolle ja sogar besser, als wenn sie Spitzenreiter wären. So, zwei Gesichter der Bundesliga begrüßen wir jetzt. Der eine Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, der andere war Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg. Hier sind Freddy Bobic und Klaus Allofs. Schön Zeit gelassen jetzt hier beiden, oder?
Ja, das Wetter ist gut draußen. Es lohnt sich ein bisschen länger draußen zu bleiben. Ja. Ja,
muss man sagen. Schalke weiter in der Krise. Bei deinem ehemaligen Verein am Freitag 2:4 verloren. Ja. Du hast noch Vertrag bis 1.7. Das ist, glaube ich, richtig, oder?
Ja, ist richtig.
Also, und danach Krisenmanager bei Schalke? Du bist im Gespräch.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also um das vielleicht an der Stelle auch klarzustellen, also es hat auch in den, mein Name ist da häufiger mal im Zusammenhang mit Schalke genannt worden, aber es hat überhaupt keine Gespräche gegeben. Mhm.
Habt ihr euch geschrieben oder was habt ihr gemacht?
Ja, nein, nein. Ich könnte es auch auf Kontakte ausweiten, wenn du möchtest. Aber nein, es hat dort gar kein Interesse von der Seite gegeben.
Ja. Okay. Freddy, gestern Abend, das Topspiel in Mainz war kein gutes Fußballspiel, kann man, glaube ich, sagen. Dann fiel doch noch das 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Die sind momentan 6 Punkte vor euch. Hat dich das geärgert, das Ding? Oder gibt euch das nochmal einen Schub?
Ja, nein, wir müssen das auch selber schauen immer. Das ist immer das Gleiche. Und wir gucken, dass wir morgen dann in... Ja, ich zahle gleich, kein Problem. Dass wir unsere Spiele gewinnen. Am Ende des Tages wollen wir dann sehen, was rauskommt. Ja.
Gut, das waren ja schon 6 Euro.
Ja, genau. Oder? Ich habe viel Geld mitgenommen.
Ja. Läuft wunderbar. Wir vertiefen das mit unseren weiteren Gästen. Heute Morgen von der Chefredaktion der Bild. Kai Tramann ist da. Moin. Von der Frankfurter Rundschau. Jan Christian Müller. Guten Morgen. Und von Eintracht-Experte Peter Maurer. Und auf den anderen von Eintracht-Experten warten wir noch. Reinhold Beckmann. Wir haben es gerade gehört, es ist ziemlich stürmisch. Also, er kämpft gerade gegen den Wind an. Wem an der Stelle gibt es schon mal eine Erfrischung. Das Ganze natürlich auch wie immer alkoholfrei. Und wie immer ist Ruth auch da. Schönen guten Morgen, Ruth.
Schönen guten Morgen, hallo. Ja, es ist ein Thema. Dankeschön. Ein Thema, das diese Woche wirklich absolut beherrscht hat. Jogi Löw hat seine drei Weltmeister aussortiert, vor allem Hummels und Müller, mit Unverständnis auf die Art und Weise reagiert. Der Bayern-Trainer Niko Kovac hat sein Trio dann direkt mal gegen Wolfsburg in die Startelf gestellt und da haben sie auch eine richtig starke Partie abgeliefert. Müller ja unter anderem mit einer Vorlage und einem Tor. Aber der Bundestrainer hat sich in dieser Zeit ein anderes Spiel angeschaut, war in Freiburg im Stadion gegen die Hertha. Unsere Frage der Woche, drei Weltmeister aussortiert. Ist Löws Entscheidung korrekt? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379 011 011. Facebook, Twitter, mitdiskutieren sehr gerne. Oder machen Sie mit bei unserem Live-Voting auf sport1.de/mittendrin. Da können Sie abstimmen. Und wenn Sie schon online sind bei uns, dann hätte ich gerne, dass Sie bei unserem DOPA-Live-Blog mitdiskutieren. Können Sie also online auf sport1.de. Und dann können wir das hier in der Sendung wie immer unterbringen. Also Live-Blog ist Ihre Adresse. Dankeschön. Thomas, zu dir.
Ja. Danke, Ruth. Mit dem Thema starten wir natürlich auch. Mitte der Woche hat der Bundestrainer also den drei Weltmeistern Müller, Boateng, Hummels gesagt, dass er nicht mehr mit ihnen plant. Ruth hat es gerade angesprochen. Gestern standen aber alle drei in der Startelf. Das erste Mal übrigens nach 3 Monaten. Ein klares Signal auch an den Bundestrainer. So schaut's aus.
Das Abstellgleis grüßt von der Tabellenspitze. Da soll noch einer sagen, Jogi Löw könne keine Spieler mehr motivieren. Bayern München reagiert auf die Ausbotung seiner drei Weltmeister mit dem höchsten Sieg der Saison. Jedes Tor eine Mir san mir Grußbotschaft und eine kollektive Antwort der ganzen Mannschaft für drei verdiente Kollegen. Und schönen Gruß auch nach Dortmund. Seht ihr uns noch? Besser, ihr holt so langsam das Fernglas raus. So schaut's aus. War Löw stillos? Wie auch immer. Wenn man die Bayern ärgert, werden sie wild. Selbst in der vermeintlichen Krisensaison gilt diese alte Regel. 6 Tore gegen eine Mannschaft, die nach Europa will. Apropos Europa. In Liverpool wird man zur Kenntnis nehmen, dass ein 0:0 gegen diese Bayern vielleicht doch keine gute Ausgangsposition ist. So schaut's aus. Wenn Jogi Löw so weitermacht, holt Bayern noch das Triple. Die Ausgeboteten spielen sich den Frust von der Seele. Müller mit Tor und Assist. Boateng mit über 80% gewonnenen Zweikämpfen. Hummels mit 71% und 90 Minuten Offensivdrang. Und für Kovac sind die drei Ausgeboteten Stand jetzt immer noch unverzichtbare Leistungsträger. Vor allem, wenn der Rest des Teams so Vollgas gibt. Fazit? Jogi verleiht Flügel. So schaut's aus.
So, Freddy hat das Geld schon gezückt. Hat sich allerdings beschwert, die Frage wäre auch ein bisschen gemein gewesen. Ne? Freddy, zu unserem Beitrag. Jogi verleiht Flügel. Wie hast du das Ganze wahrgenommen die Woche?
Ja, ich war genauso überrascht über die Endgültigkeit ein bisschen auch. Den drei Spielern zu sagen, pass auf, ihr habt gar keine Zukunft mehr gefühlt bei der Nationalmannschaft. Aber wenn du Entscheidungen treffen musst, dann ist es eben so. Das könnte auch mal sehr, sehr hart sein. Und Jogi Löw wird sich das auch überlegt haben. Am Ende des Tages muss er sie treffen. Und wenn er sie so getroffen hat, sollte man sie respektieren. Dass die Spieler natürlich enttäuscht sind, ist, glaube ich, ganz normal. Aber es ist so, dass diese Endgültigkeit, das kann man diskutieren. Ja, das kann man diskutieren, weil die Jungs jetzt auch nicht 35 sind, 36, 33, wie auch immer. Und sicherlich einige Verdienste haben. Um die Nationalmannschaft große Verdienste auch haben. Die Endgültigkeit hat mich ein bisschen überrascht.
Ist es nur die Endgültigkeit, Klaus? Oder auch, viele sagen ja auch, die Art und Weise. Ne?
Gut, da gibt es unterschiedliche Interpretationen oder wie es abgelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da besser wird, wenn man statt 5 Minuten eine Viertelstunde miteinander redet, wenn man die Botschaft rüberbringt und wenn man sich nach München bewegt und das macht, ja, dann ist das nun mal eine unangenehme Nachricht, die man überbringen muss und das ist nie toll. Aber ich finde, und da bin ich absolut bei Freddy, es ist diese Endgültigkeit bei 29 oder 30-Jährigen. Ich glaube, da geht Jogi Löw auch ein bisschen über seine Kompetenzen hinaus, weil wie lange ist er Trainer? Was sieht er nach? Man kann das nicht sagen. Und ein Spieler wie Thomas Müller, um den jetzt mal als Beispiel zu nehmen, warum soll er nicht in 1, 2 oder 3 Jahren noch ein Thema für die Nationalmannschaft sein? Dass er im Moment nicht seine beste Phase hat in seiner Karriere, das ist eine Sache. Aber das eben wirklich das als absolutes Ende für eine endgültige Entscheidung zu deklarieren, das finde ich unangebracht.
Also war das eher ein Eigentor von Jogi Löw, sagst du? Diese Endgültigkeit, sich da so festzulegen?
Ich fand es unnötig. Man kann diese Entscheidung treffen. Man kann sagen, so, du spielst im Moment, spielst du keine Rolle in meinen Planungen. Du bist für die
nächste Zeit. Ich muss das ja gar nicht weiter sagen.
Ja, und finde ich auch. Also man muss sich nicht so weit festlegen, dass man sagt, du, deine Nationalmannschaftskarriere ist beendet, sondern man kann sagen, so, im Moment möchte ich was anderes ausprobieren. Mhm. Ich möchte einen Wechsel einleiten. Und wenn das gut geht, dann ist es in Ordnung. Dann war es die richtige Entscheidung. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Aber die Möglichkeit, so einen Spieler vielleicht nochmal zurückzuholen, die hätte ich mir weiter offen gelassen.
Warum ist die?
Ja? Joachim Löw hat natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht seinerzeit in der Causa Michael Ballack. Das hat ein ganzes Jahr gedauert. Das wurde bei jedem Länderspiel wieder diskutiert. Das Ganze ist ja auch medial aufgepumpt, das Thema. Das ist es natürlich dann auch bei solchen Starspielern wie Müller, Hummels und Boateng.
Ja, das sind ja nicht irgendwelche Spieler, ne?
Das sind nicht irgendwelche Spieler. Kommt natürlich bei jedem Länderspiel dann wieder die neue Diskussion auf. Ich gehe davon aus, dass Löw das vermeiden wollte. Aber er hat natürlich damit jetzt auch erstmal das Leistungsprinzip im Grunde ja außer Kraft gesetzt. Denn die drei haben ja keine Chance mehr, sich anzubieten. Also Götze, Hector und Rudi können theoretisch noch weiterhin berufen werden. Ach so, meinst du das? Aber die drei halt nicht mehr. Und zudem finde ich auch die Art und Weise, muss ich sagen, könnte man jetzt noch mal debattieren, ob es irgendwie so glücklich ist, dass man da wie so ein Überfallkommando auf einmal vor der Säbener Straße steht. Keiner weiß davon. Der Cheftrainer Niko Kovac, das sind drei seiner Führungsspieler betroffen. Und mit dem ist kein Wort geredet worden. Und ich frage mich auch, warum hat das fast 4 Monate gedauert? Warum dann mitten in der Saison, das ist ja beispiellos, dass drei Nationalspieler mitten in der Saison, drei an der Zahl, mitten in der Saison, eine Woche vor dem Spiel gegen Liverpool, wichtig für die Bayern, 2 Wochen vor dem nächsten Länderspiel, 3 Spieler, ohne dass es irgendwas vorher gab. Mit Kevin Kurani gab es vorher Dinge, mit Jupp Derweil und Bernd Schuster gab es Sachen, mit Jürgen Klinsmann und Christian Wörns. Aber dies hier kam ja aus dem Nichts. Und dann mitten in der Saison, warum denn nicht in der Winterpause zum Beispiel? Ich frage mich, warum ist denn diese Entscheidung dann offenbar da noch nicht getroffen gewesen, sondern jetzt erst?
Das wissen wir alle nicht. Also ich stelle mir das als Spieler auch schwierig vor. Du freust dich, der Bundestrainer kommt vorbei, denkst du, wir trinken Kaffee oder reden über die nächsten Werbeaufnahmen und dann sagt er, ja, nichts mehr mit dir da. Ne? Tschüss und Schluss. Ja, Friedrich, ich meine, du warst auch Nationalspieler.
Ja, absolut. Und ich habe
mir nochmal ein
Comeback mit 32 gegeben, also nochmal, ja, nach 4,5 Jahren. Deswegen diese Ungültigkeit, habe ich gesagt, das ist ein Problem. Aber es ist auch so, dass die Art und Weise, ich glaube, erstmal das direkte Gespräch, das ist absolut okay.
Ja, das musste ja auch mindestens sein. Ja.
Und das war absolut korrekt und es muss auch so sein. Der Zeitpunkt, darüber kann man streiten, ja, das ist ganz klar. Also eleganter hätte man es lösen können, ja, ihnen natürlich die Türe noch weiter offen zu lassen, aufgrund von Leistungen dann auch sich wieder reinzuspielen. Und natürlich auch, wenn man den Verein natürlich nimmt, FC Bayern München, ist es sehr, sehr unglücklich gewesen, aber am Ende des Tages vielleicht doch glücklich, weil Niko Kovac ja selber gesagt hat, größerer Antrieb, da sind die jetzt richtig heiß und wollen es richtig nochmal beweisen und nochmal richtig allen zeigen, hat man ja gestern auch gesehen. Ja. Und, aber dieser Zeitpunkt war schon, den kann man nach der Saison normalerweise auch wählen. Also die, in der Saison sowas zu machen, finde ich auch sehr unglücklich.
Mhm. Ja, gut, das war ja die Frage für Leiter Bayern Flügel. Also ich glaube schon, dass es kurzfristig eine Riesenmotivation oder Motivationsschub für die drei sowieso ist, aber auch für die ganze Mannschaft. Es ist ja ganz klar, dass die Kollegen ergreifen Partei für die Spieler. Man möchte, dass sie ein gutes Spiel machen und das schweißt zusammen. Also das ist erstmal was Positives. Aber auf Dauer ist es natürlich, das darf man nicht außer Acht lassen, für Bayern ist das natürlich schon ein Riesenschlag. Also 3 Stammspieler, eben, die nicht mehr zur Nationalmannschaft gehören. Normalerweise besteht die Mannschaft von Bayern München nur aus Nationalspielern. Und das ist schon eine harte Geschichte.
Wie sehr hat er sich angreifbar gemacht jetzt durch diese Aktion?
Ja, mit Sicherheit sehr angreifbar. Allein dahingehend, man kann darüber reden, wie man will. Man kann es korrekt oder nicht korrekt finden, die rein sportliche Entscheidung. Ist aber zweifelsfrei bedingt durch die Endgültigkeit eine falsche. Was ist, wenn morgen Rüdiger, Thaar oder Ginter sich verletzen? Dann habe ich möglicherweise Boateng, habe ich möglicherweise Hummels in Topform und die sagen, sie sind nicht mehr dabei. Also das schwäche ich A, die Nationalmannschaft, die ich zu betreuen habe und B, finde ich, das hat in erster Linie mit Respekt zu tun. Mit Respekt nicht irgendwelchen Menschen gegenüber, sondern Weltmeistern, gestandenen Nationalspielern. Der Zeitpunkt ist für mich die einzige Katastrophe und hat mit Niveau überhaupt nichts zu tun. Wenn man eine WM-Analyse macht, nach dieser WM-Analyse, egal wie lange sie gedauert hat, egal wie sehr sie in die Tiefe gegangen ist, wenn man dann sagt zu Khedira, es ist vorbei, muss jeder für Verständnis haben. Aber 5, 6 Monate danach, nachdem man Nations Cup, den unheimlich wichtigen, gespielt hat, Nations League, Entschuldigung, gespielt hat und so weiter, eine Woche vor dem nächsten Spiel gegen Serbien und gegen Holland, diese Entscheidung zu treffen, ist für mich nicht erklärbar.
Okay. Ich glaube, dass der Zeitpunkt wäre immer ein schlechter gewesen. Also so eine Entscheidung zu treffen, 3 Nationalspielern zu sagen, das war es jetzt, da kannst du schwer den richtigen Zeitpunkt finden. Es ist auch schwierig zu fragen, warum hat er das nicht in der Winterpause gemacht. Vielleicht hat er jetzt festgestellt, Mensch, da steht ein Länderspiel an. Ich muss mal wieder nominieren.
Ah ja, zufällig ein Länderspiel. Ja, Mensch,
beim DFB ist die Winterpause immer sehr, sehr lang. Das gleicht immer fast schon so ein bisschen dem Winterschlaf. Nur musst du schauen, das, was er gemacht hat, ist aller Ehren wert, dass er nach München fährt, dass er sich den Spielern stellt und dass er in einem persönlichen Gespräch sagt, ich plane nicht mehr mit euch. Womit ich persönlich ein Problem habe, ist, dass es A, sehr, sehr kurze Gespräche waren, wo die Spieler auch selber sagen, dass es extrem kurz waren. Also es wird ja gesagt, 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten. Beim einen oder anderen sollen es auch nur 2 Minuten gewesen sein. Sprich, da gefällt mir die Art und Weise nicht ganz. Was wäre passiert, wenn einer der Spieler sich morgens im Training verletzt hätte oder wäre krank gewesen? Dann reist Jogi Löw nach München und hat nicht mal die 3 Spieler innerhalb von 15 Minuten, die er abklappern kann und sagen kann.
Er wäre zu Müller-Wohlfahrt gefahren anschließend noch.
Ja, aber ja. Die Presseerklärung so. Des DFB ist schon fertig gewesen.
Das ist der nächste Punkt. Dann hast du eine Presseerklärung, die fertig ist. Du hast ja den Eindruck, dass Jogi Löw sich im Vorfeld mit dem DFB wesentlich länger darüber unterhalten hat als mit den Spielern selbst. Und da schießt er sich halt echt ein Eigentor. Und wenn du dann halt siehst, dass er morgens hinfährt, Niko Kovac versucht anzurufen, dann im Büro von Karl-Heinz Rummenigge auf die 3 Spieler wartet, die dann nacheinander abfertigt, dann wieder wegfährt und am Wochenende drauf guckt er sich dann Freiburg gegen Hertha an, dann sind das ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und das ist einfach sehr, sehr unglücklich. Damit tut er sich keinen Gefallen und er wird damit auch noch lange zu kämpfen
haben. Aber was glaubst du, warum er das gemacht hat dann? Ich meine, ist doch klar, das ist keine glückliche
Du kannst ja aus sportlicher Sicht, kannst du ja sagen, es ist völlig in Ordnung, dass du 3 Spieler, die jetzt vielleicht auch noch nicht ihre allerstärkste Saison hatten, dass du die erstmal nicht nominierst. Warum du dann
Erstmal musst du auch bessere haben. Ne?
Du hast vielleicht jüngere oder bessere. Gut, das ist seine Entscheidung. Also er ist der Bundestrainer, er kann frei entscheiden. In dem Moment, wo du dann sagst, ihr spielt bei mir nie wieder, dann habe ich damit ein großes Problem, weil damit schwächt er sich selber. Und ich glaube, dass wir Thomas Müller, unter welchem Bundestrainer auch immer, sehr wohl nochmal im Trikot der Nationalmannschaft sehen werden.
Ja, ich frage mich halt auch, warum man mit einem Spieler wie Thomas Müller, der ja nun 100 Länderspiele absolviert hat, der immer da war, der ja auch eine Symbolfigur des deutschen Fußballs war. Also ich finde, mit dem kann man und auch mit den anderen beiden kann man so nicht umgehen
in der Kürze der Zeit. Ja? Lukas Podolski zum Beispiel, ja? Ja? Haben wir auch immer gesagt. Ne? Sicher guter Spieler, aber hat ja auch nicht mehr alle Spiele über 90 Minuten in der Nationalmannschaft gespielt. Ne? War aber immer dabei, oder?
Genau, das Gespräch hätte man mit Müller doch womöglich auch führen können. Aber offenbar sollte das ja nicht sein. Das sollte nicht sein, weil offenbar Joachim Löw die Türen öffnen will. Da soll neuer Wind rein. Die jungen Spieler sollen neuen Raum bekommen. Er hat halt sehr gute Erfahrungen gemacht vor der WM 2010, als damals Kevin-Prince Boateng den Ballack so schwer verletzt hat. Da konnte Ballack nicht mit. Das war Löw sehr recht damals. Das hat man sofort gespürt im Trainingslager damals in Sardinien, dass es in Wirklichkeit eigentlich allen recht war, dass nämlich jetzt diese ganzen jungen Spieler auf einmal sich ganz neu entwickeln können, sich ganz neu finden können. Das Gleiche hat er beim Confederations Cup dann ja auch erlebt, wie dann eine Mannschaft ohne Alte auf einmal eine ganz neue Dynamik entwickelt hat. Ich glaube, darauf setzt er jetzt halt auch, dass jetzt die Spieler, die bisher im zweiten Glied standen, jetzt wirklich auch intern eine ganz andere Rolle spielen. Denn eins ist ja klar, Boateng, Hummels und Müller haben natürlich auch intern eine große Rolle gespielt. Das sind Leute gewesen, die Raum gefüllt haben, die Ansprüche hatten, die geführt haben. Und da wird sich natürlich jetzt, die ganze Hierarchie ist jetzt, wird ja komplett aufgebrochen jetzt. Ist eine ganz spannende Zeit jetzt und natürlich ein großes Risiko für Joachim Löw auch, ganz klar.
Einer ist noch dabei, ne? Von der Hierarchie, nämlich der Kapitän. Den hat und gestern groß. Stefan Kumberger hat ihn nach dem Spiel gefragt, Manuel Neuer.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie als Nationalmannschaftskapitän da ein bisschen vermitteln müssen? Weil es klingt ja jetzt schon so, als würden die 4 sich nie mehr an einen Tisch setzen.
Nee, den Eindruck habe ich nicht.
Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Also das Verhältnis scheint ja zerrüttet. Das kann ja nicht im Sinne des FC Bayern und nicht im Sinne der Nationalmannschaft sein.
Das kann ich nicht sagen. Also haben Sie das Gefühl, dass das Verhältnis jetzt zerrüttet ist?
Naja, die einen sagen, wir sind sauer, wir sind irritiert, das gefällt uns gar nicht und so weiter. Also ein gutes Verhältnis klingt ja anders.
Ja, ich sag mal, die Situation war ja so, dass es jetzt auch in der Woche hat nicht unbedingt jemand jetzt damit gerechnet, dass es passiert. Und
hat Sie das gestört, dass es jetzt passiert ist?
War noch nicht fertig. Und dementsprechend waren natürlich die Spieler jetzt auch enttäuscht gewesen, so eine Entscheidung gesagt zu bekommen. Und das kann ich natürlich verstehen, aber andererseits ist ein Trainer ja auch dazu da, Entscheidungen zu treffen.
Ja, das nennt man eine undankbare Situation, glaube ich. Eins haben wir zumindest auch erfahren. Der Kapitän wusste scheinbar auch nicht Bescheid. Hm?
Ja, das sollte eigentlich eingebunden sein in solch eine eklatant wichtige Entscheidung.
Nee, das
aber ich bin persönlich ein klein wenig enttäuscht über das, was Manu da gesagt hat. Bei aller Wertschätzung, die ich Manu gegenüber immer vorgebracht habe und weiterhin auch behalte, rein im sportlichen Sinn, aber das ist nicht der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, den ich kennengelernt habe. Da kann man sich auch mal wirklich zu irgendeiner Seite konkret bekennen. Ich weiß, dass es schwer ist, er ist nicht gerade von welchen Seiten auch immer trainierend, aber er verhält sich da wie im diplomatischen Dienst und nicht als Kapitän einer
Mannschaft. Er ist aber auch nicht so einfach, oder?
Hm? Schwer, vor allem er muss mit denselben Spielern, die gerade aussortiert wurden,
genau.
Er jetzt
das erklärt das ja.
Punkte einzufahren.
Also ein Spieler also wie Joshua Kimmich hat es ja gestern auch geschafft, einmal zu sagen, dass er mit der Art und Weise nicht einverstanden ist. Der ist auch Nationalspieler, der ist noch wesentlich jünger, noch nicht so erfahren wie Manuel Neuer. Ich finde, du musst dich nicht klar positionieren, du kannst aber schon einmal sagen, dass die Art und Weise, wie es über die Bühne gegangen ist, dass das halt nicht zufriedenstellend ist. Und da finde ich das, was Joshua Kimmich gestern gemacht hat, finde ich sehr, sehr ehrenwert.
Das machen wir sofort. Freddy, du wolltest noch was zu Manuel Neuer gerade sagen?
Ich fand die Aussage
völlig okay.
Ich fand die absolut okay für den Kapitän. Die war ruhig, man merkt, dass er erfahren ist. Er hat die richtigen Sätze gesagt. Ja. Der Zeitpunkt war überraschend, auch für ihn. Ja.
Ja.
Aber man muss es auch respektieren, was der Trainer am Ende des Tages entscheidet auch. Ja. Ja. Und Mehr ist es nicht. Warum soll er sich auf eine Seite schlagen? Er respektiert den Trainer, so muss es auch sein im Endeffekt im Fußball. Er ist ein Spieler, ja, und er wird auch keine Probleme haben mit seinen Kollegen dann auch bei Bayern München. Ja. Joshua Kimmich ist ein Jüngerer, ja, ist ja ganz klar. Er trägt natürlich auch das Herz noch ein bisschen mehr auf der Zunge und sagt dann solche Dinge raus. Also normalerweise muss er sich da auch zurückhalten.
Ja, ja, können wir noch mal schauen, was er da gesagt hat. Also wenn ich das aus Spielersicht bewerten muss, ist die Art und Weise nicht okay. Da verstehe ich absolut, dass die Jungs darüber enttäuscht sind. Ich war schon überrascht. Sie haben das Team in den letzten 10 Jahren geprägt und zum Weltmeister gemacht, Klaus. Ja, hat er auf jeden Fall mit Recht.
Er hat natürlich Recht. Und der Kapitän hat es eben, ja, wie du es ausgedrückt hast, als Diplomat hat das ausgedrückt. Und er hat es eben, ja, hat seine Gefühle sprechen lassen. Natürlich ist das doch unangenehm, wenn drei der Mitspieler, mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet, wenn die auf die Art und Weise dann ausgebotet werden. So, ich glaube, darüber ist keiner glücklich. Und er hat es ausgedrückt. Das eine wie das andere. Aber er hat noch keine offizielle Funktion in der Mannschaft. Ich glaube, das Wichtigste, was eben rübergekommen ist, dass man die sportliche Entscheidung, dass man die überhaupt nicht in Frage stellen darf. Oder man darf sie in Frage stellen, aber das ist Aufgabe des Trainers. Ja. Das ist Aufgabe des Trainers. Und die Art und Weise, und das wundert mich jetzt so ein bisschen, ist es nur Jogi Löw, der diese Entscheidung getroffen hat? Oder eigentlich soll es beim DFB eine größere Gruppe von Menschen geben, die solche Entscheidungen dann nicht treffen.
Das wissen wir ja leider
nicht. Das ist der Trainer, aber,
ja.
Aber wie man das dann eben kommuniziert, wie man das umsetzt, das sollte eigentlich im Team besprochen werden. Ich glaube, dass er da eigentlich auch Leute im Umfeld hat, die da Ratschläge geben. Und das wäre nochmal interessant zu wissen, ob das ganz alleine seine Entscheidung war oder ob das im Team besprochen worden ist.
Also ich glaube jetzt nicht, dass Joachim Löw auf die Leute aus der Medienabteilung jetzt so sehr hört. Es
sind ja noch ein paar mehr
aber Oliver Bierhoff ist ja auch da. Und ich finde, Oliver Bierhoff hätte dann doch sagen müssen, Jogi, das können wir so nicht machen. So, wir können da nicht einfach an der Säbener Straße vor der Tür stehen und das so machen.
Entschuldigung, es geht um ganz andere Ansätze. 3-4 Wochen ist es her, als Oliver Bierhoff bei Sport1 gesagt hat, dass Müller in Zukunft eine wesentliche und wichtige Person unserer Nationalmannschaft ist. 3 Wochen später wird er suspendiert oder wie auch immer. Da frage ich mich, wie arbeitet man im DFB
dann überhaupt? Suspendiert könnte ja nochmal zurückkommen, eventuell.
Okay, ja, man weiß es ja.
So scheinbar nicht.
Aber wie arbeitet man beim DFB überhaupt zusammen? Er sagt, ein Manager oder ein Teammanager oder wie man immer das nennen mag, der Nationalmannschaft, der Spieler ist ein wichtiger Mann in Zukunft. 3 Wochen später ist er nicht mehr dabei. Reden die nicht miteinander beim DFB? Und das wirft Fragen auf. Eindeutig. Und
die beantworten
und zu der Nummer von Klaus finde ich absolut richtig. Ich finde es toll, dass Kimmich eine Meinung hat. Und ich finde es aber ebenso wichtig, dass ein Kapitän auch seine Meinung äußern darf. Er muss nicht vom diplomatischen Dienst kommen oder muss Farbe bekennen. Zu welcher Seite auch immer. Die Sache des Trainers. Die ist unanfechtbar, gar keine Frage. Die Art und Weise, wie ist anfechtbar, da sollte der Kapitän auch
sagen. Ich muss jetzt auch Farbe bekennen, kurz. Oder wir. Reden wir gleich über das Trainer natürlich noch ausführlich weiter und auch über die Entwicklung des Bayern-Trainers. Niko Kovac, der hat das ganz prima alles hinbekommen. Alles gleich bei uns. Hi, von Adel und Wendt, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Ja, der Knaller der Woche, der Paukenschlag, die Ausbotung der 3 Weltmeister durch den Bundestrainer, durch Joachim Löw. Klaus, du hast zu Anfang in der Diskussion gesagt, hat sich Jogi jetzt selbst schwieriger gemacht noch, die ganze Situation? Also nicht nur die sportliche Krise, die da war, sondern...
Ja, ich denke...
Wie ist es für ihn persönlich? Wie ist die?
Nein, es mag sein, dass er jetzt ein gutes Gefühl hat, dass er sagt, so, ich habe einen ganz klaren Schnitt gemacht und ich habe eine klare Aussage getroffen. Aber ich finde, er hat die Möglichkeit, auf erfahrene Spieler noch mal zurückzugreifen im Notfall. Der Möglichkeit hat er sich beraubt. Also von daher, das war unnötig, das so zu machen. Die Art und Weise hätte eleganter sein können, aber auch in der Sache an sich, glaube ich, hätte er anders handeln können.
Und diese ganze Außendarstellung, hatte man das Gefühl, ja. Das harmoniert auch nicht so wunderbar zusammen, ne? Also bei den Verantwortlichen des DFB?
Ich finde momentan die Außendarstellung insgesamt unglücklich. Ich finde, es hat wirklich nicht besonders viel im Management seit dem Aus oder im Grunde seit Beginn der Weltmeisterschaft nicht besonders. Es fing eigentlich an mit der Nominierung, als keine Nachfragen zu Sané erlaubt waren in der Pressekonferenz. Und seitdem hat das Management nicht funktioniert. Und im Grunde kommt einem das im Moment so vor wie so ein kleiner Trümmerhaufen, zugespitzt formuliert. Ich finde auch, Joachim Löw hat irgendwie seinen Kompass verloren. Joachim Löw stand doch eigentlich für soziale Kompetenz und Empathie. Und das frage ich mich auch. Ich meine, wie es nach außen wirkt und wie es dann halt auch jetzt nach innen wirkt.
Wer hat den Kompass jetzt in der Hand?
Den hat jetzt nicht irgendwie Reinhard Grindel oder so in der Hand. Und klar musste der DFB natürlich auch eine Pressemitteilung vorbereiten. Weil du vorhin sagtest, im DFB wurde damit vorher mehr gesprochen als mit den Spielern. Ich meine, das muss man ja professionell vorbereiten.
Ja, ist völlig richtig, dass du eine Pressemitteilung vorbereiten musst. Nur wenn du dann da halt mehr erzählst als den Spielern selbst, dann ist es halt ein bisschen...
Ja.
Führt sich wieder dazu, dass die Außendarstellung eine schlechte, und da bin ich komplett bei dir, eine sehr, sehr schlechte ist. Weil wenn wir überlegen, das ging ja mit der ganzen Kommunikationspanne, ging ja schon vor der WM los. Damals noch in anderen Fällen, das war Özil, das war eine ganz andere Thematik. Dann ging es irgendwann weiter. Dann zog sich das nach der WM weiter. Und ich verstehe nicht, wieso man da im Jahr 2019 dann halt in der Form einfach direkt weitermacht und nicht mal diese Zeit genutzt hat, um irgendwie mal zu überlegen, wie gehen wir jetzt vor. Und da ist dieses endgültige Aus für Hummels, Boateng und Müller ist halt einfach ein riesengroßer Fehler. Jetzt einfach sagen, komm her, ihr seid beim nächsten Länderspiel nicht dabei. Aus den und den Gründen, die muss er im Zweifel noch nicht mal erklären, sondern er kann einfach sagen, ihr seid nicht dabei und dann habt ihr wieder eine Chance. Und wenn sie dann wieder nicht dabei sind, so, dann kann man immer noch das Gespräch suchen. Aber diesen komischen Überfall an der Säbener Straße da zu starten, das ist einfach schlecht. Und der Fußballfan ist nicht blöd. Und manchmal hat man den Eindruck, dass beim DFB einige das noch nicht ganz wissen.
Du hast eben gesagt, Manuel Neuer, du hättest ja mehr Profil erwartet oder gewünscht. Es ist ja für ihn auch keine einfache Situation, nein, auch sportlich nicht.
Für ihn ist die Situation sehr, sehr schwer für den Manuel. Er ist Kapitän dieser Nationalmannschaft, der seine eigenen Mannschaftskameraden jetzt möglicherweise auf eine Endgültigkeit bezogen suspendiert wurde, wie man es immer nennen mag. Und er soll sich äußern. Er selber merkt aber, Moment mal, der Nächste bin ich möglicherweise, denn Ter Stegen klopft an die Tür, ist nicht mehr die unumstrittene Nummer eins. Und wenn er sich jetzt noch auf eine Seite schlägt, und zwar derjenigen, auf diejenigen, die da jetzt die Nationalmannschaft verlassen, dann ist er der Nächste. Und von daher stütze ich damit diesen Aussagen, frage ich besser gar nicht, meinen Kapitän nicht. Und ich halte es nicht für angemessen. Die ganze Angelegenheit, wie es entstanden ist, von mir aus, aber wie es zu Ende gebracht wurde, auf welche Art und Weise der Kommunikation, ist nicht angemessen. Der Situation und den Spielern nochmal ohne Respekt so aufzutreten, halte ich nicht für angemessen, nicht für angebracht.
Die Frage ist natürlich jetzt... Ich meine, dieses Zusammentreffen in der alten Heimat von Klaus Allofs im Ritz-Carlton, im schicken Hotel in Wolfsburg, wird natürlich jetzt interessant. Das wird jetzt sehr hochspannend. Wie wird sich jetzt Löw auch öffentlich äußern? Wie geht er jetzt damit um?
Du musst vielleicht nochmal sagen, dass das Länderspiel gegen Serbien ist.
Das Länderspiel gegen Serbien, das ist ja auch nicht ganz so einfach, dieses Länderspiel. Da sind, glaube ich, auch drei Spieler von Eintracht Frankfurt mit dabei bei Serbien. Also ist eine richtig gute Mannschaft. Und danach
wenn Freddy sie gehen lässt, das weißt du ja noch.
Und danach halt das Qualifikationsspiel dann in den Niederlanden, in Amsterdam am 24. Also da ist schon jetzt echt ein ganz großer Druck auf dem Kessel. Dafür muss man wahrscheinlich zahlen.
Ja. Ja, ja. Gut, dass du es gemerkt hast, dann kann ich in Ruhe zu gut nehmen. Die hat auch ein paar Reaktionen. Ne?
Aber wir müssen auf der anderen Seite auch eins muss man ja auch zugestehen. Bayern München hat jetzt Pavard ja schon fest verpflichtet und will noch den Hernandez, heißt der, glaube ich, verpflichten. Also es sollen ja natürlich auch noch Innenverteidiger auch bei Bayern München verpflichtet werden. Und es ist offenbar ja auch dort im Verein Thema, wie ist es mit Hummels und Boateng. Also die sportliche müsste man ja auch noch mal diskutieren. Was ist denn jetzt eigentlich in der Nationalmannschaft ohne diese Spieler sportlich? Bisher haben wir ja so die ganze Zeit über das Atmosphärische geredet.
Ich übersetze mal, du vermutest, da ist ein Komplott im Gange.
Nee,
der DFB wurde vorgeschoben, damit...
Nein. Ich vermute halt, dass... Ich finde, man muss das halt auch sportlich bewerten, dass man vielleicht ja auch in der Nationalmannschaft, vielleicht würde mich interessieren, was die Runde dazu sagt, halt talentierte Spieler hat, in der Innenverteidigung zum Beispiel, die bisher noch nicht so zum Zuge gekommen sind. Wie Ginter, der 2 Weltmeisterschaften erlebt hat, keine Sekunde gespielt hat bei beiden Weltmeisterschaften, wie Rüdiger, wie Tah. Süle, der ja auch schon bei den Bayern den beiden den Rang abgelaufen hat. Das ist natürlich ein Thema, das wir im Grunde auch mal besprechen sollten.
Machen wir gleich.
Ja.
Ruth war dran. So.
Nehmt euch gerne die Zeit. Dann haben nämlich unsere User auch noch ein bisschen die Möglichkeit, über unsere Frage der Woche nachzudenken. Denn das ist gar nicht so leicht, da eine Antwort zu finden. Ist Löws Entscheidung korrekt? Relativ ausgeglichen, 42% sagen ja. Liegt natürlich auch daran, dass man weiß, der Umbruch muss kommen. Aber die Art und Weise ist eben das Problem. Das stelle ich auch fest in unserem Live-Blog sport1.de online gerne mitmachen. Schade, dass es so abgelaufen ist. Etwas mehr Fingerspitzengefühl von Löw wäre schön gewesen. Und dieser User hier sagt, er hätte eigentlich gehofft, wenn die Leistung stimmt, dass die drei eben noch mal eine Chance in der Nationalmannschaft bekommen. So, Mats Hummels hat was gepostet auf Instagram. Ein Foto, also nach dem Spiel natürlich mit seinem Teamkollegen, und schreibt dort Iversonesque dazu. Ich werde das mal kurz erklären, was er damit meint. Es ist eine Anspielung auf den Ex-NBA-Star Allen Iverson. Der ist nämlich nach verpatztem Gold bei Olympia nicht mehr für die USA nominiert worden und hat dann daraufhin noch mal richtig Gas gegeben in der NBA. Wird genannt The Answer als Spitzname. Also das ist dann die Antwort von Mats Hummels.
Freddy ist NBA-Fan. Du kennst ihn, ne? Oder?
Bitte?
Du kennst ihn, ne, den Spieler? Ja? Wusstest du die Geschichte? Kanntest du die?
Die kannte ich jetzt nicht, ne.
Dann lass uns mal zurückgehen zum Sportlichen. Wie ist denn die sportliche Einordnung? Oder wie ist das sportlich zu bewerten?
Ja, sportlich sehe ich es einfach so, dass wir alle doch einen Umbruch wollten nach der Weltmeisterschaft.
Genau.
Ich glaube, wir wollten ja alle. Wir wollten auch die Fans haben, etc. Alle wollten diesen Umbruch haben. Und das wird jetzt... ist eingeleitet worden und jetzt gibt es einen härteren Schnitt, ja, über den haben wir jetzt diskutiert die ganze Zeit. Ja. Und ich glaube schon, dass wir den Jungen auch ein bisschen auch die Möglichkeit geben müssen, sich jetzt auch da zu entfalten.
Aber können die Alten nicht noch ein bisschen helfen, den Jungen?
Natürlich, das ist ja das, was wir gesagt haben, weil einfach diese Endgültigkeit ein Problem ist am Ende des Tages. Hätte man sich ein bisschen einfacher machen können, ja, aber ich finde schon, dass auch die Jungen jetzt einfach da reinspringen müssen. Und zeigen müssen, was wir drauf haben, um die nächste Stufe auch zu gehen und uns wieder dahin zu bringen, wo wir hingehören, in die Weltspitze. Ja.
Ich meine, man muss natürlich auch dem Bundestrainer zugestehen, dass er jetzt nicht nur an die nächste Saison denkt, sondern halt strategisch denken muss und halt natürlich die...
Ich dachte, von Spiel zu Spiel denkt man nur noch heutzutage.
Ja, das sagt vielleicht Lucien Favre, aber... ist ja klar, die Weltmeisterschaft.
Nee, okay, das nächste Turnier ist irgendwann.
Löw hat einen Vertrag bis 2022. Es fängt jetzt die EM. Ja. 2020, glaube ich, wird eher so ein Übergangsding dann werden, wenn man jetzt sieht, was passiert. Und wenn ich bis 2022 denke, dann ist es natürlich legitim, darüber nachzudenken, zu sagen, ich mache das mit anderen Spielern. Ich wundere mich nur, warum das bis jetzt gedauert hat, diese Entscheidung. Ich weiß nicht, was ist denn jetzt seit Januar.
Da drehen passiert? Wir uns jetzt aber, ne?
Ja, was ist passiert? Aber es müsste ja eigentlich noch irgendwas passiert
aber
sein.
Aber es kann er nur selber beantworten am Ende des Tages.
Genau.
Ja, das wird ja das Spannende sein. Habt ihr richtig Futter, richtig
klar,
Fragen bei der Pressekonferenz bei der Nationalmannschaft? Ja. Ist doch schön, schönes Medienthema.
Müssen wir noch ein bisschen warten. Niko Kovac hat auf jeden Fall reagiert, hat alle drei spielen lassen, Klaus. Hättest du auch gemacht?
Ja, ne? Wahrscheinlich, ja, weil das war eine gute Vorlage, ne? Das, was wir eben schon gesagt haben. Also eine größere Motivation gibt es nicht. Also nicht nur für die Mitspieler, sondern für die drei auch, eben in so einem Spiel dann zu zeigen, also wir gehören noch nicht zum alten Eisen, wir sind in der Lage, eben sehr guten Fußball zu spielen. Also das war zu erwarten, dass er eben so reagiert.
Mhm. Warum hat er das gemacht? Du kennst ihn ja gut.
Warum hat er was gemacht?
Die drei spielen lassen?
Ja, muss ihn selber fragen, ja, weiß ich doch nicht. Also, er ist von Ihnen überzeugt, er hat sich spielen lassen. Ja.
Also gut, das war das, was du vorher gesagt hast. Solche Fragen bitte nicht heute, ne? Ja?
Genau, dann wird man in die Falle laufen. Klar.
Ja. Nein, aber das jetzt Kovac spielt, weil die Jungs Leistung bringen.
Ist ja klar, war ja auch Situation, bringt Leistung, kann hilfreich. Und er kann natürlich auch, hat er das auch noch genutzt, ist doch ganz logisch. Ja? Hat der Nico doch selber gesagt, ist so eine super Motivation für die Jungs jetzt auch gewesen dann auch. Ja?
Ich glaube, jetzt die Bilder zu ersparen, den dreien oder zweien oder einem von den dreien, dass jetzt noch einer auf der Ersatzbank dann sitzt. Ich meine, das müssen wir auch mal sehen, das ist medial ja total aufgepumpt, das Thema. Und das ist natürlich klug von Kovac, die drei dann spielen zu lassen. Das ist ja ein Statement auch für die, gar nicht so sehr gegen den Bundestrainer, das würde ich gar nicht so sehr so beurteilen, sondern für seine drei Spieler.
Vertrauen zeigen auch, auch ganz wichtig. Ja. Ja.
Dann versuche ich dir noch mal eine Frage zu stellen.
Ja, komm.
Da du ja Nico gut kennst, ne? Ja. Wie hast du seine Entwicklung gesehen oder siehst du sie im Moment bei Bayern? Das ist ja keine einfache Frage.
Sehe ich überragend. Ich meine, ich bin ja auch nach diesem 3-3 gegen Düsseldorf zu Hause gefragt worden, ja ganz viel über Nico. Ich habe gedacht, na gut, ich arbeite für Eintracht Frankfurt. Und jetzt nicht für Nico, klar. Aber ich sage sehr gerne was über ihn, weil ich total überzeugt bin von ihm. Es liegt in seiner DNA einfach drin, dass er ein Fighter ist, ja? Dass er auch zurückkommt, dass er auch den Weg findet, der dann auch erfolgreich ist. Und er hat sich durchgebissen. Ja? Das ist, ob er als Spieler, als Mensch, wie auch immer, schätze ich ihn total. Als Trainer sowieso, hat er auch in Frankfurt gezeigt, auch in schwierigen Situationen, er hat sich immer durchgebissen und hat immer seinen Weg gefunden mit seinem Bruder zusammen. Und der Erfolg gibt ihm absolut recht. Ja. Die Mannschaft ist topfit, man sieht es, sie kann marschieren, das hat man vor allem in Liverpool gesehen. Jetzt hat er drei Spieler noch mehr in der Länderspielpause, kann sie noch fitter machen für den Endspurt der Meisterschaft. Ich freue mich für ihn, weil er sich einfach durchgesetzt hat, weil er einfach auch auf seiner Linie geblieben ist, vielleicht das eine oder andere auch angenommen hat, was vielleicht nicht so gut war. Ja. Vorher wurde ja viel diskutiert, hat er die Mannschaft oder die Kabine ein bisschen verloren. Aber er ist ein ehrlicher Typ, der sich gar nicht groß verstellen muss und hat das wirklich super, super in die richtige Richtung bekommen. Und am Ende des Tages, ja.
Das kostet.
Wird er Meister mit den Jungs, ja.
Wollen wir so zahlen?
Am Ende des Tages.
Ja, der muss ja nur zahlen hier, ehrlich.
Nein, lass mal. Ich bringe da noch einen. Durchgehen. Wir machen
hast du noch einen drauf?
Ja, ja.
Wir machen einen einzigen Spot, dann reden wir weiter über den Trainer der Bayern. So, Klaus, lieber Kovac war gerade unser Thema. Ich finde auch die Situation jetzt, diese Ausbootung hat er sehr souverän moderiert, oder?
Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, sich das, was man diskutieren hätte können, das wäre die sportliche Entscheidung gewesen. So, und aber da hat er sich natürlich wie ein Trainer positioniert, weil er möchte ja auch die Entscheidungen treffen, die er für richtig hält. Also ich glaube, das war klar. Und ich glaube, es da jetzt Konflikt anzuzetteln mit dem Bundestrainer, glaube ich, wäre unsinnig gewesen. Ich glaube, dass das aus einer anderen Abteilung in den nächsten Tagen kommt. Also von daher.
Glaubst du? Ja.
Ganz sicher. Also ist ja schon angekündigt,
ist ja relativ
dass
ruhig,
zumindest was dazu gesagt wird. Ne? Also das, von daher wird es also noch weiter diskutiert. Also das war jetzt gar nicht seine Aufgabe. Er hat als Aufgabe eben Bayern wieder zur Meisterschaft zu führen. Das hat er bisher nach einer schwierigen Saison. Die Dortmunder waren schon richtig weit weg. Das kann unangenehm sein für einen Trainer bei Bayern, das eben wieder so hinzubekommen, dass man jetzt wieder die Tabellenführung übernommen hat. Das zeigt, dass er sein Handwerk versteht und dass er auch diese schwierige Aufgabe Bayern, dass er die gut angegangen ist. Also von daher finde ich sein Verhalten finde ich sehr gut.
Hat er vielleicht damals auch aus dieser Krise im Herbst die richtigen Schlüsse gezogen?
Ich glaube ja. Also ich glaube, du kommst von Eintracht Frankfurt zu Bayern München. Das ist nochmal vom medialen Interesse her, von den Spielern in der Kabine her, ist es nochmal eine andere Liga. Musst dich da erstmal zurechtfinden, machst vielleicht auch am Anfang deine Fehler, weil du denkst, das, was du in Frankfurt gemacht hast, kannst du 1:1 zu übersetzen. Und dann ist es ja sehr clever und sehr stark von ihm, dann daraus zu lernen und einfach zu sagen, okay, ich muss mich mit ein paar Dingen vielleicht ein Stück weit auch anpassen oder mich den Begebenheiten hier anpassen, ohne mein Gesicht zu verlieren. Und das hat Kovac sehr, sehr gut gemacht. Wenn du überlegst, dass du aus der kleinen Krise rausgekommen bist und jetzt in allen Wettbewerben top vertreten bist, am Mittwoch die Champions League wieder klar machen kannst, dann kannst du da nur sagen, das ist derzeit alles richtig, was er macht. Das kann natürlich in ein paar Wochen auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ne? Warten wir mal ab. Also Bundesliga ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Ich glaube allerdings,
das heißt du jetzt aber mal.
Bitte? Genau, das ist eine richtige Phrase eigentlich.
Ja.
alle sehr aufmerksam heute. Das merke ich schon. Ich glaube, ein schnelllebiges Geschäft.
Ganz oben, ne? Ganz oben. Ja, ich glaube, um das vielleicht noch zu Ende zu führen, ich glaube, dass er mit den Bayern am Ende 2 Titel holen wird.
Legst du dich fest?
Mache ich jetzt mal, ja.
Gut. DFB-Pokal und Meister, oder?
Pokalsieger wird Werder, muss ich jetzt aus eigenem Interesse sagen. Champions League und Meisterschaft kann er dann.
Spielt Werder nicht bei Schalke 04 im Pokal?
Ja.
Aha.
Das versteht jetzt auch keiner. Ist der Unterschied so groß?
Das verstehe ich.
Zwischen der Kabine in Frankfurt und der in München? Glaubst du das? Nee.
Ja, insgesamt da erstmal von der täglichen Arbeit ist es, glaube ich, das Ähnliche. Ja, aber natürlich ist die Wucht und die Größe von Bayern München aber komplett anders. Da wird ja wirklich alles genau angeschaut, alles wird kommentiert etc. Und jeder versucht irgendwo auch seine ganzen Meinungen da unterzubringen, dann wenn es um Bayern München geht. Also das ist schon nicht einfach für ihn gewesen, ja? Gerade auch in der schwierigen Phase. Aber schön, jetzt hat er die durch, jetzt kann er auf die Erfolgreichen gehen. Da ist es viel angenehmer dann auch, aber trotzdem, da wird auch alles diskutiert. Aber er wird bei seiner Linie bleiben, das ist das Entscheidende, dass er bei seiner Linie geblieben ist, konsequent ist und dass er sicherlich auch wieder den einen oder anderen Spieler, auch ein Müller wird sich wieder mal auf der Bank wiederfinden. Ihm geht es um die Mannschaft, ja, und das stellt er ganz klar auch in den Vordergrund. Und auch die Bayern sind am Umbauen für den nächsten Sommer und das wird er mitbegleiten, Und ich bin mir sicher, er hat natürlich jetzt auch von der Schwäche von Dortmund ein bisschen gelebt, ja, dass die wirklich gestrauchelt sind in den letzten Wochen und keine Ergebnisse gemacht haben. Aber das gibt ihnen jetzt natürlich dieses Selbstvertrauen und dieses Bayern-Gehen kommt wieder zurück. Wir sind die Eins und wir werden Meister und alle anderen, egal, selbst wenn sie es mal schwerer haben, schaffen wir das. Und ja, am Ende schaffen sie es. Leider ist es für die Liga so.
Es geht doch nicht alle wieder auf hier, das ist ja Wahnsinn. Ja,
hat er es aufgeben? Nein, aufgeben nicht, aber die haben eine Stärke wieder entwickelt. Gestern muss man noch hinschauen, ja, die Woche davor in Gladbach. Sorry, wenn die an ihre Leistungsgrenze gehen, natürlich. Sie sind fit vor allem. Was mir auffällt, sind brutal fit. Und das hat natürlich auch mit Nico Kovac seinem Training zu tun. Es ist ganz klar, dass es jetzt richtig angekommen ist. Und die Jungs müssen liefern und die liefern. Ja.
Was macht er denn so besonders im Training dann?
Die Art und Weise, wie er es auch angeht.
Also diese Fitness ist entscheidend jetzt in der Phase der
Saison. Da kann ich auch ehrlich sein. Und ich bin ja jetzt hier, ich habe ja auch gesehen nach dem Sommer und sie sind gut reingekommen, aber im Herbst, die Mannschaft war nicht auf der Höhe. Ja? Ja? Auch körperlich nicht auf der Höhe. Und ich finde, sie sind jetzt körperlich absolut auf der Höhe. Sie können marschieren, wenn ich sehe, was sie marschiert sind, nur in Liverpool, was wirklich nicht einfach war, dann muss eine Mannschaft fit sein. Und die ist richtig fit jetzt so, in seinem Sinne auch. Ja?
Das war die große Stärke von ihm, ne? Dass er einfach weitergemacht hat.
Das ist entscheidend. Jeder Trainer, der irgendwo auf dem Weg, egal wohin er führt, seine Gradlinigkeit, seine Linie, das sollte eine Gradlinigkeit sein, seine Linie verliert irgendwo auch an Glaubhaftigkeit. Er verliert dann irgendwo den einzelnen Spieler, möglicherweise die Gruppe des Spielers. Und Nico Kovac ist Anfang schon seinen Weg gegangen. Ich kenne Nico, seitdem er in der A-Jugend bei Hertha BSC gespielt hat. So alt bin ich schon. Ne? Aber
gut, dass du es vorwegnimmst. Ich wollte es gerade an erwähnen.
Ja, aber das ist gut. Er hat immer seine Linie gehabt. Ne? Ob es bei Salzburg war, nachher bei der kroatischen Nationalmannschaft war. Er konnte da übrigens auch schon mit Superstars umgehen, was man in der Krisenzeit ihm möglicherweise vorgeworfen hat, was bei Bayern München angeblich nicht der Fall gewesen ist. Nico Kovac war geradlinig, authentisch, mit einem unglaublichen Fachwissen, hat er seine Linie durchgezogen, begleitet von Ergebnissen, die teilweise dann eben schlechter waren. Ich selber habe auch gesagt, als sie das sogenannte oder auch den deutschen Klassikum verloren haben in Dortmund, jetzt wird Borussia Dortmund Meister. Muss mich revidieren, selbst ich mache Fehler. Jetzt wird Bayern München Meister. Das hat damit zu tun, dass natürlich in einer wichtigen Phase Borussia Dortmund punktemäßig schwächelt. Aber es hat in erster Linie damit zu tun, dass die Stärke von Bayern München durchgezogen wieder da ist. Durchgezogen von Nico Kovac. Da kann ich nur den Hut vorziehen.
So, wir reden gleich weiter. Borussia Dortmund, wir sind nur noch Zweiter in Anführungsstrichen, haben aber gestern zu Hause gegen den VfB gewonnen. Es war ein hartes, aber nicht ein hartes Spiel, hart umkämpftes Spiel, kann man so sagen. Und dann reden wir noch über die Situation natürlich bei Eintracht Frankfurt. Unser Gast Freddy Bobic ist ja da. Schauen Sie mal. Das freut ihn nicht so. Das sind die Bilder in der Commerzbank Arena. Schimmel, Schimmel, Schimmel. Was da los ist, verrät er uns gleich. Woher können Sie noch 100.000 Euro gewinnen? Viel Glück! Hi von Arno und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. So, eins müssen wir noch nachtragen. Jemand hat Claudio Pizarro
überholt. Nein, nicht was das Alter angeht, sondern die Tore.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, und dieser Mann heißt Robert Lewandowski und seine Trefferanzahl jetzt 197. Damit ist er also der beste ausländische Torschütze der Bundesliga. Hat, wie gesagt, Werders Claudio Pizarro abgelöst. Dahinter übrigens Giovane Elber, Vedat Ibisevic und Ailton. Ja, für die Bayern hat er 123 Mal getroffen. Die restlichen Tore hat er für die Dortmunder gemacht. Und gegen Wolfsburg trifft er tatsächlich sehr, sehr gerne in den letzten, muss gerade mal gucken, in den vergangenen 8 Spielen hat er sogar jedes Mal getroffen. Das ist echt eine Hausnummer. So, und jetzt schauen wir auf die aktuelle Torschützenliste. Da führt er natürlich an. Vor Luka Jovic, die Frankfurter am Montag dran, und im Hinspiel gab es einen Fünferpack. Also mal schauen, was der noch vorhat. Und Paco Alcácer, Marco Reus, jeweils getroffen gegen den VfB Stuttgart, liegen auf Platz 3 gemeinsam mit 14 Treffern. Und der BVB soll dann jetzt auch unser Thema sein.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, fast ein halbes Jahr grüßte der BVB von der Tabellenspitze. Seit gestern Nachmittag sind allerdings die Bayern wieder vorne. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht für die Dortmunder.
Sie würden es ja nie zugeben, aber vielleicht haben Sie ja neben der Freude über 3 Tore und 3 Punkte auch Erleichterung verspürt. Erleichterung darüber, dass Sie endlich die ungeliebte Rolle des Gejagten ablegen dürfen. In der Heimtabelle sind die Dortmunder weiterhin souveräner Erster nach dem hart erkämpften Zittersieg gegen den VfB. Trainer Favre hatte eine besonders offensive Aufstellung skizziert und wie selbstverständlich trafen Reus und zum wichtigen 2:1 Alcácer mit ihrem jeweils 14. Saisontreffer. Nach dem Ausscheiden in Pokal und Champions League haben die Schwarz-Gelben nur noch ein Ziel, doch noch am Ende in der Bundesliga zu triumphieren. Und so ungemütlich es auch wirkte, bei so einem Mistwetter zu feiern, so angenehm könnte sich jetzt die Verfolgerrolle anfühlen. Und eventuell ist der Verlust der Tabellenführung ja ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Meistertitel.
Klaus, würdest du das unterstreichen? Man hat ja also, das Gefühl,
ja, also Borussia Dortmund,
der Druck war relativ groß.
Ja, eine Mannschaft mit unheimlichem Potenzial und vor allem, wenn man bedenkt, was sie an jungen Spielern haben. Also da steckt schon eine Menge drin. Nur was mich jetzt so ein bisschen nachdenklich macht im Punkto Meisterschaft, ist eigentlich die Art und Weise, wie sie Tore kassieren. Dass sie in der Defensive sind sie doch sehr anfällig, auch gestern wieder. Ja. Das Ausgleichstor, das geht so einfach. Also ein Meister muss das vielleicht anders spielen. Und man dreht so ein Spiel nicht immer. Das ist eben, und das kann den Dortmund vielleicht dann am Ende den Titel kosten.
Ist der Aufwand zu groß für Sie, Kai?
Für Borussia Dortmund?
Ja, den sie leisten müssen in so einem Spiel.
Ach so, meinst du, ich bin bei Klaus Allofs. Also, du hast eine Defensive, die nicht immer überzeugt. Du hast in der Offensive auch momentan nicht...
Ein paar Tore schießen die schon, ne?
Ja, die schießen ein paar Tore. Aber du hast gestern auch gesehen, wie schwer sie sich derzeit manchmal tun. Du hast kürzlich dieses Knackpunktspiel gehabt gegen Hoffenheim, wo du 3-0 führst, dann das 3-3 kassierst. Danach hast du eine Zeit gebraucht, um dich wieder ein bisschen zu fangen. Jetzt bist du in dieser Verfolgerposition, was Borussia Dortmund, glaube ich, um die Frage aus dem Clip eben zu beantworten, glaube ich, ganz gut tut, dass man sich einmal ein bisschen fangen kann, dass man schauen kann, dass man die Bayern jetzt nicht davonziehen lässt. Und dann hast du halt noch das direkte Aufeinandertreffen, wo du natürlich nochmal die Chance hast, dran vorbeizuziehen. Ich glaube, und das ist jetzt das ist nicht etwas gegen Borussia Dortmund, sondern eher etwas pro Bayern München in dieser Verfassung, in der sie jetzt sind, dass sie einfach das Ding nicht mehr abgeben werden.
Also psychologisch dafür, zuvor oder nach, dann, Freddy?
Dafür rollt die Maschine einfach zu sehr.
Für den BVB.
Na, schwierig. Also das
man gibt das
schwierig.
Natürlich das jetzt ungern ab, die Tabellenführung, ist ja
natürlich
klar.
Natürlich gibt man die gibt man überhaupt, nicht, die gibt man, ne? Überhaupt nicht gerne ab. Ja. Ja. Aber sie, ja. haben einfach diese Phase jetzt gehabt, die sie gehofft haben, dass sie sie nicht so bekommen. Das war schon eine Delle, muss man ganz klar sagen, auch von den Ergebnissen her. Immer noch wirklich eine tolle Mannschaft. Ja. Also wirklich, wenn ich überlege, wie die bei uns gespielt haben, das 1-1, das war ein überragendes Spiel. Von beiden Seiten, das hat richtig Spaß gemacht. Da hast du gesehen, wie viel Potenzial da in beiden Truppen steckt, vor allem bei BVB. Was für eine Qualität. Marco Reus hat gefehlt in der wichtigen Phase jetzt. Mhm. Er ist unheimlich wichtig für sie. Ja. Seine ganze Ausstrahlung, seine ganze Weiterentwicklung ist einfach sensationell, muss man sagen.
Und das hat ihnen jetzt in der Phase wirklich gefehlt. Jetzt natürlich das Ausscheiden in der Champions League könnte ein Vorteil sein, vielleicht am Ende des Tages, dass du weniger Spiele hast. Im Pokal sind sie auch raus, können sie nur auf die Bundesliga fokussieren. Aber sie müssen wirklich jetzt eine perfekte Restsaison spielen. Und diese perfekte Restsaison zu spielen, wird nicht so einfach sein, weil gerade hinten raus im April wird es ja richtig eng. Dann kommt noch das große Spiel in München und die Bayern, so wie sie sich gerade präsentieren. Aus meiner Sicht haben die einen längeren Atem dann.
Also, wir gehen mal ins Spiel rein, Peter. Schauen mal auf die Führung für Borussia Dortmund. Da haben wir wieder alle davor gesessen und überlegt, was ist denn das jetzt? Ist das Handspiel? Ist das Foul? Was zählt zuerst? Was hast du denn gedacht?
Ja, normalerweise muss das erste Vergehen bestraft werden.
Sagst du oder weißt du?
Das sagt eigentlich die Regel. Ne?
Okay, das sagt die Regel hier. Also das, ist das denn Handspiel?
Das wird heutzutage möglicherweise als Handspiel bezeichnet.
Aber du sollst mir nicht veräppeln, du sollst sagen, was du denkst.
So. Der ganze Videobeweis für die Handhabung dessen veräppelt ist ja Woche für Woche. Dieses Foul ist eindeutig, falls Foul im 16-Meter-Raum, da gibt es keine Diskussion drüber, da brauche ich auch keinen Videobeweis. Castro zeigt da, dass er
nicht... Er muss da natürlich gar nicht mehr hingehen, das ist
ganz
klar.
Ganz genau, aber wegbleiben, aber er zeigt, dass er nicht gerade ein Defensivkünstler ist, sonst kann ich dann den Gegner anders stellen.
Ich wollte die Aussage noch mal in Zeitlupe hören von dir, mit dem, wird heutzutage als Elfmeter gegeben oder so. Wie hast du es formuliert? Als Handspiel gegeben, ja. Nein, ja. Das vollkommen richtig.
Also, na gut, das Handspiel wäre, wäre es ja außerhalb des 16ers gewesen. Ne?
Das wäre außerhalb des 16ers,
genau.
aber ich meine, dass er sich abstützen will und dass er angespielt wird. Also ich persönlich hätte keinen Elfmeter gegeben, genau. Und dafür war die Aktion anschließend umso klarer, um dann Elfmeter zu geben. Das ist meine Meinung
dazu. Das Handspiel wäre außerhalb.
Ja, das wäre außerhalb, aber für mich keine Absicht, ja. oder er konnte nichts anderes. Er hat sich abgestützt und der Ball ist an seine Hand oder an seinen Arm gekommen.
Dahingehend, so. Dass der Videobeweis bei einem Handspiel außerhalb nicht in Kraft tritt. Egal wie zweifelsfrei oder zweifellos die Entscheidung des Schiedsrichters oder den Kollegen, die in Köln Hähnchen essen ist.
Ja, aber der Schiedsrichter hat das, glaube ich, auch ganz klar so bewertet. Genau. Also da braucht er keinen
Also hat er dann nur noch
kein Videoassistent.
Was richtig ist, das Foulspiel in Betracht gezogen.
Ja.
Und da liegt er mit oder ohne Videobeweis richtig.
Gut, also das Foul ist unstrittig, sehen wir ganz klar. Ne? Ja. Darf kein anderer schießen, außer Marco Reus? Ja, ne?
Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Keine Ahnung.
Gut, du verweigerst die Aussage, das ist klar. So, wir haben gerade angesprochen, ein Problem, oder Klaus hat es, glaube ich, gesagt, ein Problem des BVB könnte die Defensivarbeit sein. Vielleicht schauen wir dann auf den Ausgleich des VfB. Die waren übrigens sehr aggressiv, fand ich gestern. Ne? Haben lange Zeit Dortmund das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Kai, sag mal was dazu. 3-1.
Ja. Siehst du in der Situation natürlich, sehen drei Dortmunder schlecht aus. Und jetzt hast du etwas, was sich zuletzt gehäuft hat, dass du bei Standardsituationen durchaus mal ein Tor kassierst, was Borussia Dortmund sonst lange nicht hatte in der Form. Und jetzt zuletzt hat sich das ein bisschen gehäuft. Sehen wir die noch, die Standardsituation? Oder?
Ja, du kannst. Wirst du mal leiser, ich höre dich kaum noch. Deswegen, hast du Angst, dass der Ball reingeht vielleicht?
Ich weiß, dass der Ball drin ist. Ich wollte sagen, dass die Standardsituation zuletzt durchaus mal zu Gegentoren geführt hat.
So fangen wir an.
Und wenn du jetzt siehst,
das ist das Standbild.
Ich rede jetzt sehr laut. Ja,
das erklär mir jetzt mal, wie wird man da verteidigt heutzutage? Oder Freddy kann es vielleicht auch mal gleich erklären.
Das ist ja Raumdeckung, was sie da spielen. Ne?
Ja, klar.
Das
ja.
ist keine gezielte
Mannendeckung. Ja, aber hinten stehen noch zwei Stuttgarter
schon genau.
mal ganz frei. Ne? Genau. Lass dich einfach mal stehen, weil...
Und wenn du natürlich nur den Raum verteidigst, musst du dementsprechend aber trotzdem irgendwo noch den Gegner natürlich im Blick haben. Und den haben sie nicht gehabt. Der kommt nämlich aus dem Boden raus.
Ja.
Und sieht man auch, also, ich weiß nicht, an wen er vorbeiläuft, aber... Lass doch einfach mal laufen.
Pass auf, es sind alle Dortmunder sind
genau.
im eigenen 16. So, jetzt haben wir nochmal angehalten.
Genau.
Alles sind gut. Sind die immer noch frei? Wie, alles gut?
Alles gut, der Ball ist ja noch gar nicht unterwegs. Mach mal langsam.
Ja. Ein Spieler hat eine Zuordnung, alle anderen großen Spieler stehen im Raum.
Ja?
Ja, klar.
Wer hat denn Zuordnung? Aus deiner Sicht?
Genau, vor dem Tor stehen, kann ich jetzt im Augenblick nicht erkennen, aber eine Zuordnung war da, alle anderen stehen im Raum.
Genau.
Und da hat der Torhüter keine Chance rauszukommen, sowieso nicht. Der Ball wird mit dem Gegenbein von Castro, war es glaube ich, von der linken Seite mit dem rechten Fuß hervorragend reingebracht. Und wenn ich so stehe, ohne dass ich auch Blickkontakt zu dem möglicherweise im Raum befindlichen Gegenspieler habe, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich den Ball nicht mehr verteidigen kann.
Aber es gucken doch alle nur zum Ball, Peter, oder?
Wenn sie alle zum Ball gucken würden, schön, aber man sollte den Gegner dabei nicht vergessen.
Ja, eben,
also
eben,
die Blickrichtung sollte immer Richtung dem mir zugeordneten oder im Raum befindlichen Spieler sein, je nachdem, was der Trainer verlangt. Und der Ball muss immer fortwährend im Blickpunkt sein. Das war nicht der Fall. Von daher Tiefschlaf, hervorragend gemacht von Castro, der ihn reingeschlagen hat, hervorragend vor den Mann gekommen.
Aber das sind die einfachen Fehler, die Luis Alfaro sicherlich unheimlich aufregen, weil das ist natürlich eine Situation, da so frei zum Kopfball kommen darfst du natürlich aus so einer Situation nicht, das ist klar.
Ist es ein bisschen typisch für die Defensivarbeit? Ja, wobei Standardsituationen finde ich sowieso immer mehr wieder zum Erfolg führen, ne? Also
letzter Zeit. Ja, man muss auch manchmal sagen, also das ist ein gut ausgeführter Standard und den kann man kaum verteidigen. Das ist so, aber das ist eine Standardsituation, die muss man verteidigen, weil.
Ach so, okay. Ich dachte schon.
Nein, die muss man verteidigen, weil entweder auch wenn ich im Raum decke, dann muss ich entweder zum Ball hingehen oder ich muss den, der im Rücken steht, den muss ich zumindest im Blick haben. Und wenn Castro da ein Kopfballtor erzielt, in der Situation, dann ist es einfach nicht gut verteidigt oder nicht gut organisiert, um das mal so zu sagen.
Machen wir weiter. 2-1. Spielt ja nicht immer von Anfang an, ne? Der Paco, ne?
Wieder? Die meisten Tore hat er von der Bank aus erzielt. Also nicht von der Bank aus, sondern von der Bank kommend. So lange Füße hat er auch nicht.
Das wäre sensationell, wenn er das geschafft hätte.
Ja, klar. Muss ein langes, linkes Bein haben. Aber den macht er rein, ohne Frage. Da braucht man nicht über Qualität zu reden. Er ist da, wo er stehen muss. Und ich glaube sogar, er trifft ihn nicht mal voll. Aber wenn das...
Das verstand ich als
Gute. Erst
mal Reus hier,
guck gut,
mal.
Genau.
Pulisic und dann?
Perfekt.
Sieht nicht so aus, als wenn er ein Linksfuß ist unbedingt.
Nein. Aber das ist ja wurscht. Sagt jeder gute Torhüter nach dem Motto, was man nicht sieht, kann man nicht halten. Also der war unhaltbar, gar keine Frage. Wir reden über die Defensivverhalten oder wir reden darüber, wie viele Gegentore Borussia Dortmund kassiert im Verhältnis zu den zweifelsfrei erzielten Toren. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass sie mit ihrem Spiel nach vorne, egal wie gut organisiert, unterstützt von welcher Defensive auch immer, die zwangsläufig dem Gegner das ein oder andere Tor anbieten müssen. Bayern München hat übrigens ungefähr die gleiche Anzahl von Gegentoren kassiert. Jetzt mit dem gestrigen Tag ein paar mehr erzielt. Bis daher war es auch gleich. Also daran liegt es nicht. Im letzten Jahr hatte Borussia Dortmund das Problem, im Qualitätsabruf bis auf Ende der Saison keine richtige Balance zu haben zwischen Offensive und Defensive. Das ist jetzt mittlerweile nicht der Fall. Jetzt gibt es Situationen, in der im hinteren Bereich, da ist man, glaube ich, teilweise besetzt mit einem 18-, 19-, 20-, 21-Jährigen, natürlich irgendwo nicht unbedingt die Erfahrung hat, die zum Beispiel die Bayern-Abwehr. Trotzdem beide die gleiche Anzahl von Gegentoren. Also da liegt es nicht. Es liegt an den psychologischen Momenten, die sich entwickelt haben, dass Borussia Dortmund jetzt die Tabellenführung durchs Torverhältnis abgegeben hat an Bayern München, weil sie in letzter Zeit ein klein wenig unglückliche Ergebnisse hatte, nicht unbedingt eine spielerische Krise zu verzeichnen war und Bayern München von den letzten 13 Spielen, glaube ich, 12 hintereinander zu Hause bzw. auch auswärts gewonnen haben und von daher die alte Qualität sich wieder eingestellt hat.
Schauen wir auf den Endstand, Klaus. Eine Willensleistung für mich von Witzel vor allem, wenn man das gleich mal sieht. Da kommt er an den Ball. So. Bekommt jetzt den Ball wieder, Klaus, und jetzt gucken wir.
Ja.
1, 2, ich gebe ihn nicht her. 3.
Ja.
Dann Götze.
Im Ausdruck gut vorgelegt.
Sagst du auch was oder staunst du mich?
Ja, ich staune. Ich habe es ja gestern auch gesehen und dann fragt man sich auch, warum passiert das. Aber das war auch in der Phase, wo die Stuttgarter, die waren natürlich, haben es dann auch nicht mehr gut verteidigt. Man sieht ja auch, sie sind...
Da sieht man es, ne?
Ja, da schon mal, aber in der Mitte sind sie ja eigentlich auch genügend Spieler. Aber sie hatten den Ausgleich geschossen, dann das 2-1 bekommen. So. Und ich glaube, dass sie da schon... Dass sie durch waren, und dass sie eben nicht mehr so konzentriert waren. Und dann passiert so ein Tor. Ne?
Ist das die Mentalität, von der wir sprechen, die Dortmund eingekauft hat auch? Wenn wir diese Energieleistung von Witzel sehen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Transfer gewesen, der ja mit einem gewissen Risiko behaftet war, weil er von weit her kam, weil er ja auch nicht mehr in der Liga gespielt hat, in der wirklich top internationaler Fußball gespielt wird. Und das finde ich doch bemerkenswert, wie dieser Spieler performt in dieser Saison. Und ich denke durchaus, dass Borussia Dortmund noch eine realistische Chance auch auf die Meisterschaft hat. Zumal ich auch davon ausgehe, dass bei den Bayern die Champions League klar im Vordergrund steht. Ne?
Also könnte das auch so ein Schlüsselsieg gewesen sein gestern für den BVB?
Ja, natürlich. Wenn
ja schon gesagt, die Belastung ist weg, ne? Also die zusätzliche Belastung.
Klar, Dortmund ist Champions aus dem Pokal League ausgeschieden, unglücklich oder nicht, gegen Tottenham ausgeschieden in der Champions League. Und sie haben, wie Lucien Favre sagte, die Möglichkeit, sich konkret nur noch um die Meisterschaft zu kümmern. Er hat sogar erste Mal nicht nur von Bundesliga gesprochen, sondern von der Tatsache, dass man Meister werden kann. Da kann man sich jetzt drauf konzentrieren. Ich glaube,
was traust du Ihnen noch zu?
Ich traue Ihnen alles zu. Es wird für mich persönlich, nachdem ich ja gesagt habe, Sie sind durch nach dem Sieg gegen Bayern München zu Hause, glaube ich, dass jetzt das Spiel entscheiden wird.
Was heißt alles? Was meinst du mit alles?
Ja, Meisterschaft. Ja. Okay. Jetzt bei dem FC Bayern. Das Spiel wird entscheidend sein. Der Sieger wird deutscher Meister.
Mhm. Im Grunde musst du dafür schon fast ins Phrasenschwein
eins. Dass der Sieger deutscher Meister wird. Ja. Selbst ich habe schon Spiele gewonnen, bin nicht deutscher Meister geworden, also kann das keine Phrase sein.
Ja, so leicht bist du ihn nicht. So leicht bist du ihn nicht.
Was traust du ihn
denn? Was traust du ihn denn noch zu, Klaus?
Ja, wir haben es ja eben schon gesagt. Also ich denke auch, dass Bayern noch ein Stück weiter vorne ist und dass sie eben mit ihrer jetzt haben sie eben diese Sicherheit, jetzt noch mal Motivationsschub bekommen und auch wenn sie die Dreifachbelastung haben, ich räume ihnen größere Chancen ein, Meister zu werden als Borussia Dortmund. Aber es wird knapp.
Und das
Spiel, das ist natürlich ganz klar, sollte Borussia Dortmund in München gewinnen, ja klar, dann sieht es wieder ganz anders aus, dann müssen wir eine neue Sendung machen.
Das machen wir eh jeden Sonntag. Ja. Da sind wir ja
mit uns, aber in der Besetzung meine ich ja.
Ach so, kommst du noch mal, wenn Sie gewinnen?
Ja.
Ja?
Versprochen.
Okay. Das ist schon mal ein Argument. Deine Einschätzung?
Ich glaube, selbst wenn Bayern München am Ende Meister wird, faszinierend ist die Saison von Borussia Dortmund, das, was in dem Verein passiert ist, festzustellen, dass nach der letzten Saison, dass man Probleme hat, was Mentalität, Charakter in der Mannschaft angeht, dann diesen Umbruch anzugehen, jemanden wie Matthias Sammer zu holen, Sebastian Kehl zu integrieren, dann eine Hinrunde zu spielen, die fantastisch war. Jetzt mal ein kleines Tief zu haben, ähnlich wie die Bayern es auch hatten in der Herbstphase, jetzt nach diesem Hoffenheim-Spiel, nach dem Pokalaus gegen Werder, Tottenham kam dann, da ein kleines Tief zu haben und sich jetzt wieder zurückzumelden. Also am Ende ist die Saison für Borussia Dortmund, ob es jetzt Meister zur Meisterschaft reicht oder nicht, wird eine fantastische sein, weil du dich einfach für die Champions League wieder qualifizieren wirst und weil du eine Entwicklung hast, die in der nächsten Saison, in der Saison darauf, erst, glaube ich, so richtig zum Tragen kommen wird, weil diese Mannschaft noch sehr jung ist, sehr unerfahren ist zum Teil und sich jetzt gerade festigt. Und das, was da entsteht, ist schon hervorragend. Mhm.
Die Erwartungshaltung ist natürlich relativ groß geworden. Du hast es gesagt, nach der Vorrunde, Freddy, glaubst du, Vizemeisterschaft wäre dann im Endeffekt zu wenig für den BVB?
Glaube ich nicht zu wenig, aber sicherlich erhoffen sie sich auch Meister zu werden. Und was zu Recht auch, weil sie einfach einen tollen Fußball in dieser Saison gespielt haben. Ja, und jetzt natürlich eingeholt erstmal sind, auf Augenhöhe gerade mit den Bayern, wegen dem Tordifferenz. Aber das ist natürlich schon etwas, was ein bisschen nagen würde dann, ja, wenn du,
weil der Vorsprung auch schon relativ groß
war? Weil er groß war, der war 9 Punkte
zwischenzeitlich. Das kommt dann nicht mehr so oft vor.
9 Punkte ist auch bei der 3-Punkte-Regel ist schon etwas. Ja. Also das ist schon etwas und vor allem die Art und Weise, wie sie gespielt haben, wie sie die Spiele auch dominiert haben. Ich würde mich wünschen, wenn es wirklich bis zum Ende total eng bleibt auch. Ja. Ja, und dann am letzten Spieltag am besten alles entschieden wird, weil das spielen wir ja in München. Ja.
Ach so, dann bist du, ja.
Dann wird Dortmund Meister.
Ja,
dann. Genau.
Hey. Klaus kommt, wenn die Dortmunder hier gewinnen. Freddy auch, wenn der BVB Meister wird. Also das wollen wir noch mehr. Gut, ein Ex-Spieler von... Nee, wir haben eine schöne Rubrik noch. Ich mach's mal so. Erzähl du mal ein bisschen was.
Wir haben eine schöne Rubrik, da geht's, ihr habt das schon ein bisschen befeuert heute, die Phrase der Woche nämlich. Ich finde, das Phrasenschwein wurde heute schon gut gefüttert, aber Marius Wolf, Freddy Bobic kennt ihn noch gut, kam ja von der Eintracht zu den Dortmundern, der hat euch alle noch getoppt. Hören wir mal rein.
Wir schauen von Spiel zu Spiel, machen weiter, wollen unsere Spiele gewinnen und ja, dann schauen wir Ende der Saison, wie die Tabelle ist. Wir schauen von Spiel zu Spiel, konzentrieren uns auf uns, schauen nur auf uns und ja, wollen gewinnen.
Freddy, ich frage jetzt
Thomas, ich glaube, du musst zahlen.
Ja, ich mache das auf jeden Fall. Wie viel waren das jetzt? 6, ne? Waren das 6? 6 Euro? Aber du hast ihm das nicht beigebracht, oder?
gesehen, am Anfang habe ich doch alles überrennt von
ihm. Deswegen, weil du am Anfang ähnlich argumentiert hast. Genau, ja. Gut, ich werfe das jetzt rein. Billy, was glaubst du denn, wie weit ihr noch nach oben kommt? Ich muss dir mal eins sagen.
Ja, erstmal stehen wir auf
5. Weil wir gleich über euch reden.
Erstmal stehen wir auf 5, da sind wir schon mal absolut froh drüber. Vor der Saison hat es sicherlich keiner gedacht. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Möglich. Also es wird wirklich nicht einfach werden. Wird nicht einfach werden, weil die Mannschaften, die um uns herum sind, schon richtige Kaliber sind. Okay. Auch andere Voraussetzungen erstmal auch hatten, auch vor der Saison. Und, aber wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Und ja, wir wollen jagen, wenn es geht.
Aber ihr jammert auch nicht über die Mehrfachbelastung?
Nee, da gibt es auch nichts zu jammern, weil dafür sind wir da. Wir freuen uns. Wir haben ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, haben es dann über den Pokalsieg geschafft, nach Europa einzuziehen. Und gut, wir haben dann schnell die Belastung DFB-Pokal weggenommen, dann in der ersten Runde. Haben wir gesagt, dann gehen wir mal
ist
raus.
Ist das denn eine Belastung eigentlich?
Das so? Ist eigentlich gar keine Belastung. Da muss ich mal lachen drüber bei DFB-Pokal, bei den paar Spielen, die du da hast, ja, bis zum Finale. Und, aber Europa League ist natürlich schon eine andere Belastung, muss man ganz klar sagen. Und auch in den Wochen jetzt merkt man es auch jetzt nicht so einfach. Aber trotzdem ist es so, dass wir sehr positiv angehen. Weil ganz ehrlich, du freust dich drauf auf solche Spiele, auf so Festspiele. Und ich glaube, das spürt auch jeder, der es auch nicht mit Eintracht Frankfurt hat, dass in Frankfurt jeder richtig Lust hat auf Europa.
Mehr dazu gleich bei uns. Bei aller Euphorie gibt es natürlich auch ein paar Probleme. Wir haben es eben schon mal gezeigt. Freddy Bobic muss die eine oder andere Baustelle beackern. Eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes ist nämlich das Stadion. Auch darüber reden wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Live aus dem Lebenszentrum Lammertscher-Flucker auf dem Bahncheck 24 Doppelpass. Wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt. Spektakuläre Saison bisher. Sie haben kein Pflichtspiel 2019 verloren, sind im Moment oder wären im Moment international wieder qualifiziert. Und in Europa League ist dann auch das Rückspiel am Donnerstag, Freddy, wenn ich mich nicht irre, ne? In Mailand, also Ausgangsposition 1-0. Dazu kommt noch, dass sie richtig guten und Offensivfußball uns bieten. Und die Fans drehen deswegen völlig durch.
Frankfurt hält sich zurzeit für den geilsten Club der Welt und dafür gibt es sogar ziemlich gute Gründe. Die Eintracht spielt offensiv, attraktiv und erfolgreich. Alarm, die Hessen kommen und ein ganzes Bundesland steht Kopf.
Da sieht man als Fan, okay, es funktioniert einfach alles zurzeit. Alles und es soll auch so weitergehen.
Die Euphoriewelle lässt sich kaum noch bremsen. Doch Freddy Bobic weiß auch um das Risiko, wenn alle durchdrehen und nur noch von Europa träumen. Der Sportvorstand muss in einer Atmosphäre trunkener Begeisterung kühlen Kopf bewahren und professionell den Club führen. Europa ist toll, aber halb Europa greift auch gierig nach den drei Frankfurter Stürmerstars.
Es ist immer ein Fluch und ein Segen. Auf der einen Seite ist es sexy, wenn man erfolgreich ist.
Auf der anderen Seite muss Bobic den sexy Kader auch zusammenhalten. Mit einer klaren Botschaft an alle Interessierten, auch an den FC Bayern. Wenn sie an unseren Spielern interessiert sind, müssen die Bayern aber richtig bluten. Die Bayern werden ihn beim Wort nehmen müssen, wenn sie Jovic wirklich wollen. Bobic, der Architekt der neuen Eintracht, hat nicht vergessen, dass ihm die Bayern erst kürzlich den Trainer geklaut haben. Und er weiß auch, was die Fans von ihm erwarten.
Keiner wird nächste Saison überhaupt uns verlassen. Denke ich nicht. Keine Chance.
Euphorie von innen, Begehrlichkeiten von außen, dazu Ärger mit der Stadt wegen schimmliger Kabinen im Stadion und mittendrin der Mann, der alle Störfeuer löschen muss. Wir fragen, haben Sie gerade den schönsten, aber auch schwersten Job Ihrer Karriere, Herr Bobic?
Was sagst du?
Ich sehe ihn immer noch als schönsten Job. Ja, weil wenn du im Fußball arbeiten kannst, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ob du vorher Spieler warst und nachher immer noch im Fußball tätig bist, unterwegs bist, es gibt nichts Schöneres. Ja,
ja. Was macht am meisten Spaß momentan?
Es macht Spaß, einfach die Entwicklung der Jungs zu sehen. Ja, und das macht mir am meisten Spaß. Ja, wenn ich so Entwicklungen sehe, weiß, woher der ein oder andere kommt, wie sein Karriereweg ist, aber auch Spieler, die uns verlassen haben, und dann sehe, wie die sich dann weiterentwickeln. Und das ganze Thema ist es einfach auch, wenn du mit so jungen Leuten immer zusammenarbeiten darfst, das macht total Spaß, ist eine große Freude auch und bestätigt dann auch vieles, dass du bei dem einen oder anderen richtig gelegen bist, bei dem anderen liegst falsch, das ist ganz normal im Fußball. Aber das sind so Themen, die mich eigentlich erfreuen. Und wie so ein Pokalsieg, wenn du dann einfach dir das anschaust, was eigentlich los ist in dieser Stadt, weil, wie die Fans sich freuen, aber jetzt auch bei der Europa League, wie wir jetzt gesehen haben in dieser Saison, und du schaust einfach, was passiert hier, ja, und die Menschen sind glücklich, ja, und wenn du diese Emotionen ihnen durch den Fußball geben kannst, ist es auch die größte Bestätigung.
Was passiert denn oder was ist passiert?
Was ist passiert? Wir spielen von Woche zu Woche, spielen wir sehr, sehr konstant. Ja. Die Mannschaft spielt einen sehr attraktiven Fußball. Adi Hütter hat so seinen Stempel da auch aufgedrückt, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte. Wir haben die Spieler auch dazu und die Spieler setzen das sensationell um. Attraktiv für die Liga insgesamt, das auch noch erfolgreich und dann natürlich in der Europa League. Wenn man sieht einfach, was für schon große Klötze und große Namen wir aus dem Weg geräumt haben bis jetzt in der Mailand, oder versuchen wir natürlich auch im Donnerstag weiterzukommen in Mailand, dann ist es schon...
ein Heimspiel fast, ne?
Ja, gefühlt ein Heimspiel, weil 15.000 werden auf jeden Fall uns mit begleiten ins Merzer, Giuseppe Merzer Stadion. Ja, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Aber wahrscheinlich werden noch ein paar mehr da sein. Also die ganze Saison ist eigentlich sehr, sehr rund bis jetzt. Ja? Und das macht uns eine große Freude. Und wir hoffen natürlich, dass wir es genauso am Saisonende abschließen können. Mhm.
Da ist viel Euphorie, das hast du gerade beschrieben. Wie oft denkst du, ich muss jetzt kühlen Kopf bewahren, oder muss einschreiten und das ein bisschen wieder auf die Normalität runterbrechen?
Ich würde so bleiben, wie ich bin, im Endeffekt auch in den Aussagen, die ich mache. Die werden so nur aufgeregt sein, die werden fokussiert sein auf das, was kommt. Das ist meine Aufgabe, auch schon an die nächste Saison zu denken. Was könnte passieren, wenn? Ja? Mhm. Also was könnte passieren, wenn du nur Bundesliga spielst, wenn du Europa League nächstes Jahr spielst, wenn du vielleicht sogar Champions League spielen solltest? Ja? Alle diese Möglichkeiten muss ich im Endeffekt mit meinem Team dann auch besprechen, und wir müssen dann dementsprechend auch sehen, wie wir dann reagieren können, wie können wir den Kader noch besser machen, welcher Spieler wird uns verlassen, etc. etc. Ganz normale Wahnsinn, den hast du aber genauso, wenn du gegen den Abstieg spielst. Ja.
Wenn ihr Champions League spielen solltet, heißt das dann auch mehr Spieler, erstmal von der Quantität her?
Qualität. Es geht um Qualität und natürlich auch um Spieler, die hungrig sind. Ja, wir versuchen immer natürlich auch, was auch zur Stadt passt, auch zu diesem Verein passt. Spieler mit Talent haben sie immer alle, wie ich immer sage, aber sie müssen auf jeden Fall unheimliche Mentalität besitzen. Und dann schaue ich lieber mal in der Schublade drunter. An die ganz große Schublade würde ich nicht reingreifen, selbst wenn ich das Geld dafür hätte, weil wir Spieler entwickeln müssen. Und da stehen wir gerade. Ja, und da versuchen wir uns jedes Jahr auch sukzessive auch zu steigern und immer wieder diese Spieler zu finden, die vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auf Absteckgleis sind, aber die Qualität besitzen und bei uns nochmal auf jeden Fall nochmal einen Schritt machen.
Also so ein bisschen da die Lücken auch finden. Du hast Mentalität angesprochen. Wie stellst du das fest oder woran machst du das fest?
Nein,
was muss ein Spieler?
Wir haben ein sehr gutes Team insgesamt, auch im Scouting-Team. Unser Kaderplaner Ben Manga, der da auch drüber schaut, mit seinem ganzen Team, Bruno Hübner, Adi Hütter. Wir schauen zusammen uns auch die Spieler an. Wir sprechen auch mit den Spielern. Wir merken das natürlich sehr schnell, ob ein Spieler dir was vorspielt oder nicht. Aber trotzdem kann es nicht immer passen. Das kann auch mal nicht funktionieren. Das ist so. Hat auch natürlich auch viel mit dem mannschaftlichen und sportlichen Erfolg dann auch der Entwicklung auch zu tun. Aktuell ist es so, dass die Spieler super funktionieren. Die kommen aus aller Herren Ländern. Das ist auch so ein Markenzeichen aus Versehen so geworden, weil wir keine deutschen Spieler uns leisten konnten. Da haben wir halt woanders.
Aber die sind ja auch nicht schlecht, die ihr jetzt da habt.
Ja, absolut. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sicherlich auch das eine oder andere qualitativ und uns auf jeden Fall nochmal leisten werden in der nahen Zukunft.
Das heißt, welche Positionen denkst du daran?
Ich denke immer an alle Positionen. Das ist immer so im Sommer. Ja, weil wir ein Verein sind, der gefühlt immer ein gehobener Ausbildungsverein ist. Und die Großen, die halt da sind, die werden sich halt da mal den einen oder anderen schnappen. Ja, und auch selbst wenn ich Nein sagen würde zu diesen Spielern, sagen sie auch.
Ne?
Das geht weniger um die Ablösesummen dann am Ende des Tages, sondern einfach, ich werde die Gehälter gar nicht zahlen können. Und das ist, finde ich, auch sehr legitim, wenn dann die Spieler dann irgendwo hinwechseln und dann verdienen sie das 5-, 6-, 7-fache. Das ist eben so in dem Geschäft, das muss man wissen. Ich bin da Realist und fange dann an rumzuheulen oder zu jammern und zu sagen, ach, die Armen, die großen Bösen haben uns den Spieler weggeholt. Mhm. Es ist eben so, wie es ist.
Wir haben das Zitat ja eben gesehen, wenn die Bayern Spieler haben wollen, dann müssen sie bluten. Was kostet das Blut?
Das ist Verhandlungssache. Ja. Ja. wie teuer das sein kann. Das ist natürlich sehr, sehr hart natürlich ausgedrückt, aber es ist eben so. Also ich will keinen Spieler und wir haben keine Klauseln
in den Verträgen.
Das wurde uns mir auch immer vorgeworfen,
ja?
Dass wir Klauseln hätten und hin und her. Natürlich haben wir die gehabt, wenn du am Anfang des vor 2,5 Jahren mit 2,5 Millionen Investitionsvolumen starten darfst. 2,5 Millionen für den Normalen hört sich das sehr, sehr viel an, aber im Fußballbereich ist es ein Witz. Ja. Und da haben wir begonnen und haben uns selbst die Werte aufgebaut und haben dementsprechend auch Mut zum Risiko gehabt bei vielen Spielern. Jetzt ist die Situation ganz, ganz anders. Also deswegen werde ich auch nie Summen nennen, weil wenn es Verhandlungssache ist, schaue ich mir das an, was da so reinkommt.
Und
am Ende des Tages ist auch der Spieler auch wichtig, ob der Spieler überhaupt Interesse hat, den Verein zu wechseln. Hängt aber mit unserer sportlichen Situation zusammen. Ja. Immer, wie du abschneidest. Ist für mich einfacher natürlich, wenn du in der Champions League abschneiden würdest, was für uns wie ein Meistertitel wäre, ja, dann kannst du natürlich dem einen oder anderen Spieler natürlich mehr halten, das ist ganz klar, als wenn du am Ende des Tages nur in Anführungszeichen, was meine Aufgabe ist, Bundesliga spielst. Ja, weil die Konkurrenzfähigkeit in der Bundesliga, das war mein Auftrag, den ich hatte. Mhm.
Glaubst du, dass sie sportlich packen können? Ja.
Ja, ich glaube, dass Eintracht Frankfurt derzeit ein
Champions League meine ich natürlich, ne?
Ja, also das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen wollen. Die Eintracht hat gegen die ganzen Spitzenmannschaften ja schon gespielt, hat da immer gepunktet, hat jetzt etwas leichtere Gegner. War in der Vergangenheit ja oft so, dass Eintracht Frankfurt dann gerade gegen so einfache Gegner dann auch ganz gerne Punkte gelassen hat. Habe ich ehrlich gesagt in dieser Saison eher das Gefühl, dass die Mannschaft so fokussiert ist, dass sie auch über jetzt die nächsten Gegner wie Augsburg, Düsseldorf ist es am Montag und dann geht es so ähnlich weiter. Schalke ist noch dabei, durchaus auch rüberwalzen könnte. Das ist ja wie so eine Dampfwalze, Eintracht Frankfurt. Und was sie halt sehr schlau machen, ist, dass sie Europa League halt total positiv annehmen. Dass sie sozusagen Honig aus der Europa League saugen. In der Regel war es ja in der Vergangenheit bei den Bundesligamannschaften genau andersrum.
Es kam nicht so rüber.
Vielleicht genau, zuletzt ja. Werder Bremen noch, als Klaus Allofs da war. Das war der letzte deutsche Mannschaft, die
wie viele Jahre ist das denn?
Das war noch UEFA Cup, glaube ich. Ne?
2009
waren wir im UEFA Cup. Und das ist jetzt zum ersten Mal wieder ein Verein. Und ich finde auch, dass Freddy Bobic das relativ geschickt macht. Letzte Woche hat zum Beispiel der Manager Bruno Hübner mal aus Versehen gesagt, oh, dieses Montagsspiel ist unglücklich, unglückliche Ansetzung. Kann man ja auch so sehen. Sehen übrigens die meisten Frankfurter Fans auch so, weil jetzt halt am Montag in Düsseldorf auswärts gespielt werden muss.
Also morgen.
Ja, morgen und dann halt am Donnerstag schon wieder in Mailand. Und Freddy Bobic hat das jetzt sofort wieder kassiert und hat gesagt, nee, wir gehen da positiv ran. Wir fangen jetzt hier nicht an zu lamentieren. Wir nehmen das an und wir haben dazwischen noch 2 Tage. Das ist genauer Abstand, ganz normal. Und das ist genau der Ansatz, wie man an diese Europa League angehen muss. Ja, also finde ich ziemlich schlau. Finde ich auch interessant, dass Freddy Bobic im Grunde in Stuttgart, wir haben ja gerade darüber geredet vorhin, wie man so Abschiede managen kann. Der war wirklich demütigend, finde ich, wie der VfB Stuttgart das seinerzeit gemacht hat. Auswärtsspiel in Dortmund und dann den Herrn Bobic nach Stuttgart beordert, um ihm dann zu sagen, auf Wiedersehen. Das finde ich großartig, wie er das jetzt in Frankfurt da managt.
Aber er wird sowieso in letzter Zeit so viel gelobt. Im Grunde würde ich die Aussage schon fast am liebsten wieder zurückziehen, weil er wird so viel gelobt in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt alles verarbeitet.
Freddy sagt nichts mehr, der nickt nur noch die ganze Zeit.
Das kann man einfach verarbeiten, weil irgendwann gibt es wieder Prügel, das ist ganz normal. Ja.
Also das gehört alles dazu, ne? Oder? Ja. Aber ist es sowas, ja, Jan-Christian sagt im Prinzip, dieses Jammern auch über das Montagsspiel oder so?
Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das verstehe ich eh nicht. Also da gab es unheimlich viel Diskussion schon, also auch medial haben sie.
Es wurde ja auch so
versucht, ein oder anderer Journalist wollte das bei uns reinspielen.
Ja.
Also sagen, Leute, ganz ehrlich, wir spielen Donnerstag, wir spielen Montag, wir spielen wieder Donnerstag. Wo liegt das Problem eigentlich hier? Ja. Wo liegt da das Problem? Ja. Und ich sehe da gar kein Problem drin. Wir haben ja selber gespielt, das Ding. Ja, und dann spielst du halt mal
auch gerne.
In einer Woche dreimal.
Spielst du auch lieber, als dass du trainierst.
Ist auch kein Problem, ja, genau. Und vor allem spielen wir, habe ich auch gesagt, wir spielen in Mailand.
Mailand,
ja. Da fliegst du eine Stunde hin. Ja, also ist auch keine Weltreise. Ja, ja.
Also keine Reisestrapazen, ja. Wie es dann immer so
schön. Nee, mit Sicherheit nicht. Und Jetlag schon gar nicht, ja.
Ja, lass es mal über ein paar Spieler aussprechen, Kevin Trapp. Ihr möchtet ihn gerne behalten, ne? Wie schwer wird das?
Ja, das werden wir sehen. Ja, auch das wird so eine
Hängt
Frage
Hängt es auch davon ab, wie du sagst,
eben, wir haben ja viele Spieler, die wir ausgeliehen haben. Es ist ein Kevin Trapp, das ist ein Sebastian Rode. Es ist auch ein Martin Hinteregger, den wir im Januar geholt haben vom FC Augsburg. Und diese Frage werden wir uns dann schon stellen, wenn wir auch so ungefähr wissen, wo geht's denn hin? Was für Möglichkeiten haben wir am Ende des Tages eigentlich auch? Ja? Das wird das Entscheidende sein. Wie ist mein Budget? Ja? Und an dem wird es hängen. Ja.
Aber die drei spielen ja alle, ne? Die du gerade aufgezählt
hast. Ja, die drei spielen, ja. Ja. Ja.
Finde ich schon erstaunlich, ne? Oder? Gerade Martin Hinteregger.
Dass er spielt,
oder? So jemanden zu holen erstmal, der ein bisschen
Krawall gemacht hat. Ja, das zeichnet Krawall gemacht halt aus. Ja? Also, dass du halt wirklich auch schon im Vorfeld dich dann mit so einem Fall mal auseinandersetzt, guckst, wo passiert was, wer könnte zu uns passen und dann halt im richtigen Moment zuschlägst. Es ist ja für Journalisten dann manchmal schwierig, damit umzugehen, wenn jemand so unaufgeregt ist und so routiniert ist und so sachlich zu Werke geht, aber das, was Freddy Bobic macht, und jetzt musst du dir die Ohren zuhalten, jetzt wirst du noch einmal gelobt, das ist, was er...
Lobhudelei hier, oder
was heute? Was er in Frankfurt macht, das ist großartig, das kennst du sonst in der Form eigentlich nur so aus der Bundesliga, fernab jetzt von Bayern, Dortmund, wo es immer mal hoch und runter geht, kennst du das von so Vereinen wie Gladbach oder Werder, und dann Frankfurt da jetzt so zu etablieren und vielleicht in dieser Saison auch sogar noch ganz oben reinzustoßen, in die Champions League reinzustoßen. Wir hatten im Dezember mal das Vergnügen, uns für 3-4 Stunden in einem Interview zu unterhalten. Ja. Und da spürte man bei Freddy, dass er auch schon Lust hat, nachdem er den Pokal geholt hat, in dieser Saison jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen da irgendwas, sondern er hat schon einen Plan. Er spricht ihn wahrscheinlich nicht laut aus, aber so die Europa League gewinnen oder in die Champions League einzuziehen, das ist, glaube ich, schon so was mindestens rauskommen soll in dieser Saison.
Ja, den Plan habe ich jetzt nicht nach dem Pokalsieg gehabt, keine Angst. Also, dass wir auf
jeden Fall. Hat er schon länger den Plan?
Es ging nochmal. Es ging erstmal um konkurrenzfähig zu sein in der Liga, aber sich nicht mit dem Zufriedenen, ja auch wirklich dann zufrieden geben, ja. Also, sondern einfach wirklich sich immer weiter anzutreiben. Mhm. Auch wenn du mal einen Pokal gewonnen hast und wenn du Achter in der Liga geworden bist, zu sagen, jetzt geht die Liga wieder los und wir wollen besser werden, ja. Wir wissen, wo wir eigentlich hingehören. Wenn es Budget ist, alles drum und dran, dann weißt du ungefähr, okay, du bist da irgendwo zwischen 9 und 12, 13 vielleicht. Ja, das kann man besser, mal schlechter. Aber intern, und das ist auch wichtig, dieses Team, was wir aufgebaut haben, um das Team auch herum, mit dem Trainer, alle zusammen, dass wir immer antreiben und sagen, wir wollen besser sein als das, was für viele vielleicht das Normale sein sollte und was vielleicht das Budget hergibt. Ja. Sich da anzutreiben, jedes Mal zu überperformen. Ja. Das ist das Wichtigste für mich. Ja.
Ich glaube, dass das halt sehr wichtig ist, dass du einen erfahrenen Kopf hast, der in Stuttgart dann auch vielleicht mal ein Ende erlebt hat, welches nicht so schön war. Und jetzt mit diesen Erfahrungswerten und auch mit dem, was er als Spieler erlebt hat, jetzt so einen Verein wie Eintracht Frankfurt sehr, sehr ruhig führen kann und das halt sehr erfolgreich macht.
So, wir reden sofort weiter. Reinhold ist da. Reinhold, komm rein. Lange Reise heute. Langer Weg. Wir machen. Hey, Ruhe. Wir machen einen Spot und dann
macht es.
Sei willkommen. Komm rein. Komm rein.
Moin Moin.
Hallo Klaus.
Hallo. Ach, Glück gehabt.
Hallo. Moin Moin.
Hallo. Ja, na.
Gibt's ein Glas Wasser?
So, jetzt die.
Das ist der Einzige, der aus Hamburg kommt, mit Jetlag gelandet. Ne?
Ich sag's dir, war nicht lustig.
Aus Hamburg?
Ja, beim qualmendes Triebwerk.
So, Reinhold ist da und der Stuhl auch. Schnaufst noch ein bisschen durch, erzähl ganz kurz,
war nicht lustig. Flug Eurowings, 7.45 Uhr heute Morgen. Vollbremsung, qualmendes Triebwerk und dann kurz vorm Abheben. Und danach blieben wir über eine Stunde im Flieger, weil erstmal geklärt werden musste, was da passiert war. Kam Techniker raus auf die Landebahn und dann hieß es, diese Maschine ist nicht mehr flugtauglich, alle raus. Und es hat jetzt halt gedauert, bis eine Ersatzmaschine zur Verfügung stand.
So, ja. Wir sind froh, dass du da bist. So.
Lieb, danke.
Wir machen weiter mit Frankfurt. Aber dieses, das sind eigentlich schöne Vergleiche, ne? Das magische Dreieck. Gibt es das auch in Frankfurt, oder?
Ja, das war natürlich dann schon interessant, wenn die drei Jungs natürlich dann vorne das erste Mal, wo sie zusammengespielt haben. Die
spielen eigentlich zusammen, ne?
Ja. Ja, aber sie haben das erste Mal zusammengespielt, alle drei in der Bundesliga. Adi Hütter hat sich dann entschieden, genau in Stuttgart die zu bringen. Ja. Und wir gewinnen das Spiel dort. Alle drei natürlich super performt. Ich glaube auch zwei haben davon ein Tor gemacht. Ja. es ist schon spannend, also die drei zu sehen. Und dann, dass die Vergleiche natürlich gemacht werden, ist, glaube ich, ganz normal. Dann, aber es ist eine andere Zeit gewesen, sage ich auch immer. Ein ganz anderer Fußball gespielt, es gab noch kein HD. Ja. Und jetzt sieht es alles noch viel, viel cooler aus. Aber entscheidend ist, dass sie sehr wichtig für die Mannschaft sind und dass sie abliefern. Und dass sie abliefern, nicht nur, hier sehen wir jetzt die Tore im Hintergrund, wie viele Tore sie gemacht haben, 15, 12, 8. Sondern auch, wie viel sie beteiligt sind, wie viel sie vorbereiten, wie sie auch für die Mannschaft arbeiten. Und dass sie auch wissen, dass sie nur funktionieren, wenn die Jungs dahinter auch funktionieren. Und sie sind ein wichtiger Teil vom Ganzen. Ja.
Wer hat Ihnen das am meisten beigebracht, der Trainer?
Ja, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und der Trainer ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger bei uns. Und Adi Hütter ist reingekommen und hat natürlich es nicht einfach gehabt. Ich habe gesagt, ja, er hat es unfair vorgefunden. Wir haben einige Spieler verloren. Wir haben 7 Spieler bei der Weltmeisterschaft gehabt, Eintracht Frankfurt, 7 Spieler bei der WM. Und davon gehen 6 über die Gruppenphase hinaus, bis Ante Rebic zum Finale. Also die kamen alle so peu à peu zurück. Er hat nie die Mannschaft so richtig für sich komplett gehabt. Und erst nach der ersten Länderspielpause, wo wir schon dann gegen Bayern im Supercup und im Pokal raus und zwischenzeitlich in der Bundesliga mal gewonnen, aber dann auch verloren, da hat er die Mannschaft so richtig erst für sich gehabt und dann hat man auch gesehen, das eine oder andere greift besser und besser und die Zeit muss jeder Trainer haben, bekommt jeder. Wir waren überzeugt von der Qualität und von der Mentalität der Mannschaft und der Trainer zeigt einfach, dass er die richtige Wahl war und dass er auch vor allem in dem Team super funktioniert und da absolut vorangeht. Ja.
Welcher von den drei nach vorne ist denn der begehrteste im Moment?
Ich glaube, das ist die spannende Aktie am Markt. Wird sicherlich Luka Jovic sein, aufgrund seines Alters, ja, aufgrund seiner Art, wie er natürlich auch die Tore macht, ist es so, für mich, der wichtigste ist, sag ich mal so, der Spieler, der wirklich für die Mannschaft unheimlich wichtig ist, Sebastian Haller, ja, 12 Tore, 11 Vorbereitungen und was weiß ich, bei wie vielen Toren eigentlich noch indirekt beteiligt, ja, sehr, sehr wichtiger Spieler.
Ich finde ihn auch sehr gut.
Ich würde sie gerne alle drei behalten, das ist nämlich klar.
Ja, ja, was fehlt Haller noch, im Gegensatz zu dir damals?
Bitte? Nein, der ist schon sehr komplett, muss man sagen. In allem, er ist nicht in einer Sache Weltklasse, aber er ist in vielen Sachen Topklasse. Und das macht ihn so wichtig für die Mannschaft, weil er so viele Dinge richtig, richtig gut macht, über den Durchschnitt macht. Und das macht ihn wertvoll. Das sieht nicht jeder so, aber der Fußball-Experte sieht es schon ganz extrem. Und ja, auf den gucken sie natürlich auch ganz genau, der eine oder andere, kann ich mir vorstellen. Aber das Schöne ist, alle haben so Verträge bei uns und alle haben keine Klauseln. Und das tut erstmal gut und alle fühlen sich auch in Frankfurt wohl. Das ist ein Fakt. Ja, und alles, was so ein bisschen ins Unreine gesprochen wird, gerüchteweise, da ist bis jetzt noch nichts passiert. Da kann ich alle beruhigen, da brauchst du auch nicht mehr nachfragen.
Ja, so leicht kommst du jetzt nicht
aber
davon. Aber
das ist schon natürlich wichtig, dass sich auch alle wohlfühlen.
Dass sich auch alle wohlfühlen. Zum Beispiel auch kicken, finde ich. Richtig gut kicken. Also das ist, glaube ich,
ja, was aber das Wohlfühlen in Frankfurt, den Eindruck hat man halt wirklich. Ich meine, Klaus Allofs hat es halt zum Beispiel erlebt, der hat damals Julian Draxler geholt für Kevin De Bruyne und der hat sich dann irgendwann halt in Wolfsburg nicht mehr wohl gefühlt und hat das Anfang August halt mitgeteilt und dann stehst du auf einmal da und ein zentraler Spieler sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich will weg. Ja, das ist die Gefahr, sehe ich jetzt momentan halt in Frankfurt nicht. Vielleicht ist das,
frag ihn doch mal, ob das wirklich so ist.
Ja, ich sagt er ja gerade.
Na, ist so. Die Jungs fühlen sich wohl. Ganz ehrlich, wir sind ja noch in einer Stadt, die unheimlich viele Menschen aus anderen Ländern beherbergt und auch viele leben auch. Ja. Es ist eine Finanzstadt, eine Handelsstadt. Wir haben einen tollen Club mit 18, 19 verschiedenen Nationalitäten in unserem Kader. Die Jungs spüren das und es geht einfach super zu bei uns. Es ist ein totaler Spaß. Du kommst mit Englisch durch diese Stadt ohne Probleme und das gibt es natürlich in der einen oder anderen Stadt manchmal nicht in Deutschland. Das weiß man ja auch.
Was guckst du Klaus an gerade?
Nein, ich gucke nicht an. Der lebt jetzt in Düsseldorf. Da geht es ja gut. Ja.
Durchgeguckt.
Gar kein Problem.
Hast du auch vorbei dran.
Ich guck
hast
du auch vorbei. Und es ist schon einfacher zum Integrieren, auf jeden Fall, wenn du in so eine Stadt kommst wie Frankfurt, die so international einfach auch tickt, ja, dann ist es für die Spieler natürlich auch viel einfacher, sich zu integrieren. Da.
Das haben wir eben im Beitrag gesehen, Freddy, es gibt noch ein paar Probleme. Stadion ist zum Beispiel so ein Ding, das ärgert dich wahnsinnig, oder?
Ja klar, weil es ein tolles Stadion eigentlich ist von der Atmosphäre her, die Fans unheimlich viel Emotionen da reinbringen, architektonisch schön ist. Aber ganz ehrlich, es ist 2005 gebaut und wir haben nur Stress in dem Stadion die ganze Zeit. Ja. Und sieht man auch hier, das sind die Gänge von den Spielern, die leben in dem Stadion gefüllt. Es ist kaum Platz da und dann ist auch noch Schimmel da. Ja, also du hast ständige Wasserschäden, irgendwelche kleine Probleme und die Jungs müssen dauernd sich umziehen, wo sie sich am Spieltag umziehen und müssen ständig eigentlich, sind nur unterwegs in dem ganzen Stadion. Es sind keine schönen Zustände da gerade.
Aber ihr zahlt ja auch Geld dafür, ne?
Wir zahlen richtig Asche dafür, würde man sagen. Ja.
Bei Schimmel gibt es so Mietminderung, oder?
Ja, könnte man so denken, aber wenn du mit der Stadt verhandelst, wird es nicht so einfach. Aber wir kämpfen ja auch darum, dass wir 2020 sicherlich mehr zu sagen haben im Stadion. Da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg, aber es ist nie einfach, mit einer Stadt zu verhandeln, wo so viele politische Interessen es auch gibt. Am Ende des Tages werden wir uns sehr diplomatisch halten und werden einfach sagen, es ist so, wie es ist. Das Stadion gehört renoviert, sehr viel Neues auch gehört rein. Aber das ist auch in anderen Stadien in Deutschland übrigens so, nach der WM 2006. Jetzt für 2024 muss man insgesamt auch sehr viel wieder rein investieren. Aber bei uns ist es dann schon so, dass es aktuell wirklich ein sehr dramatischer Zustand ist, der uns keinen Spaß macht.
Kaum vorstellbar, Reinhold, oder? Dass die Stadt da nichts macht?
Ja, es gibt ja die Auseinandersetzung mit eurem Innenminister da, die ihr da führt an der Stelle. Ich meine, auch auf der anderen Seite, dass sich die Politik da so uneinsichtig positioniert. Da hat sie jetzt ein Erfolgserlebnis. Also das, was Frankfurt dort liefert mit einem klugen Scouting, mit erfolgreichem Fußball auf dem Platz und dass dann so wenig Solidarität und Unterstützung von der anderen Seite da ist, verstehe ich nicht. Ja.
Jetzt muss man aber natürlich auch eins bisschen in Relation bringen. Das war zu einer Zeit, als Freddy Bobic noch
nicht Manager des Jahres
nicht war. Manager war und als halt diese Entscheidung gefällt wurde, dass das Stadion gebaut wird, das war halt dann eine Entscheidung, bei der Eintracht Frankfurt überhaupt nichts dazu beigetragen hat. Eintracht Frankfurt lag am Boden. Wenn Christoph Schickhardt nicht gewesen wäre, hätte der Verein keine Lizenz bekommen. Es gab kein Wissen, kein
aber
Know-how.
Das ist jetzt,
naja, das ist schon wichtig. Der Steuerzahler hat halt das Stadion finanziert. Also die Politik hat halt dann die Entscheidung getroffen, wir machen das für 188 Millionen. Ja. Und Eintracht Frankfurt hat davon natürlich jetzt auch jahrzehntelang profitiert. Das muss man in der Relation zumindest erwähnen.
Lass uns gleich über die Relation sprechen. Vorher können Sie was gewinnen. 100.000 Euro, wir sind gleich zurück. Hi von Arno und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir waren gerade bei der Stadionproblematik. Jan-Christian hat dich unterbrochen. Bitte den Gedanken noch einmal aufnehmen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass halt zu der Zeit, als das Stadion in Frankfurt halt gebaut wurde, halt die Politik die Entscheidung treffen musste, dass das Stadion mit fast 200 Millionen Euro finanziert wird. Andere Vereine, beispielsweise Werder Bremen, haben halt eine gemeinsame Stadiongesellschaft. Politik und Verein haben sich halt zusammengetan, 50-50. Und hat der Verein natürlich auch Einfluss darauf gehabt, was mit dem Stadion passiert, auch was Sanierungsmaßnahmen angeht. Und das hat halt Eintracht Frankfurt, fängt damit jetzt an, richtigerweise. Hat aber das natürlich in den vergangenen 15 Jahren halt nicht gehabt. Und das ist das Problem, das wollte ich eigentlich nur mal erklären.
Also meinst du, die haben es verpennt, oder?
Sie konnten es ja gar nicht.
Ich kann es nicht sagen, was in der Vergangenheit war, aber es war sicher eine andere Situation. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Genau. Und, war kein Geld natürlich auch da und man bewegt sich nach vorne und geht auch dynamisch Dinge an, geht auch ins Risiko, nimmt Geld in die Hand auch, dass man auch baut, dass man aus diesem Stadion rauskommt, die Geschäftsstätte rauskommt. Wir sind an drei verschiedenen Orten in Frankfurt. Also ist alles nicht zeitgemäß eigentlich normalerweise zu einem Bundesliga-Verein, der sich weiterentwickeln möchte. Und das machen wir und versuchen natürlich, es gibt immer wieder halt irgendwelche Stolpersteine. Wenn es mit Politik zu tun hat, gibt es sehr viele Stolpersteine oft leider. Und die Gespräche sind manchmal lang und Gespräche sind auch manchmal ins Nichts führende. Aber ich hoffe, wir haben ein klares Konzept auch vorgelegt, wie wir uns das vorstellen, wie wir das auch zusammen hinbekommen. Und wenn man ein bisschen von der eigenen Eitelkeit und parteipolitisch Wissen weggeht und an den Fußball, an die Fans denkt, am Ende des Tages, die diese Stadion befüllen, auch mit Leben befüllen, dann können wir das schon hinbekommen. Ja.
Was glaubst du, wie lange das noch dauert?
Es muss schnell gehen, auf jeden Fall. Ja, ja.
Was?
Also gestern am besten.
Gestern, okay. Ja. Gestern, ja, das ist doch schön. Ne? Ja. Gestern. Also, liebe Politik in Frankfurt, ihr habt es gehört, ne? Gestern. Wir brauchen Hilfe fürs Stadion. Bei der Eintracht. So, Ruth, du hast Reaktionen auch, ne? Viele Eintracht-Fans, glaube ich.
Ja, vor allem so ein bisschen auf das nochmal einzugehen, was in der Europa League und auf europäischer Bühne einfach da abläuft bei der Eintracht. Das ist wirklich einzigartig, was die Eintracht-Fans da jedes Mal auf die Beine stellen, auch was Choreografien betrifft. Am Donnerstag gab es ja den Vereinsgeburtstag auch noch zu feiern. Da wurden Liebesbriefe geschrieben, macht man heutzutage ja auch digital. Hier zum Beispiel meine erste große Liebe hat heute Geburtstag. Sie feiert ihren 120. Wir lieben uns immer noch daraufhin. Darauf ein alles Gute und auf viele weitere geile und erfolgreiche Jahre. So hört sich das dann an von einem verliebten Eintracht-Fan. Und hier auch nochmal, um das zu dokumentieren, also die Choreos und das, was die Fans abreißen jedes Mal bei Europa League-Spielen, ist tatsächlich beachtlich. Da heißt es Europas beste Kurve. Ist auch tatsächlich wieder, habe ich jetzt gelesen, 20.000 Ticketanfragen in den ersten 24 Stunden fürs Auswärtsspiel in Mailand. Das ist tatsächlich, ja, eine starke Sache. Schafft es Frankfurt sogar in die Champions League? Sagen heute 63% unserer User ja.
Freddy, mehr geht nicht, ne? Oder? 63 ist schon mal ordentlich, ne?
Absolut, ja.
Wie viele werden jetzt in Mailand wirklich da sein? Wie viele Fans? Was glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass so 3.000, 4.000, 5.000 Fans auf jeden Fall so noch mal, ne? So auf eigenes Glück dahin hinreisen und versuchen werden, irgendwie an eine Karte zu kommen. Dem einen oder anderen wird es auch gelingen, da bin ich mir auch sicher. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Also, dies zu sehen.
Wir drücken die Daumen natürlich auch für den Rest der Saison, ist ja ganz
klar.
Morgen geht es erstmal nach Düsseldorf, ne? Also auch kein leichtes Auswärtsspiel, muss man absolut ganz klar sagen. So, weitermachen wir mit Schalke 04. Die Bilanz ist grässlich. So schwach waren die Schalker zuletzt in der Abstiegssaison 82-83. Darum ist es schon überraschend, dass der Trainer auch nach dem Rückschlag in Bremen immer noch weitermachen darf.
Der Tag nach dem dritten verlorenen Bundesligaspiel in Folge. Aber statt Schalker Tristesse weiterhin ungebrochene Zuversicht bei Trainer Tedesco.
Glauben Sie, dass Sie die Trendwende schaffen können mit Schalke 04?
Ja, wenn wir so spielen wie heute, vor allem im ersten Durchgang, definitiv ja.
Moment mal, der neue Sportvorstand Schneider hatte doch vorher die sofortige Trendwende gefordert und stattdessen setzte es die nächste Niederlage.
Wir haben gesagt, wir wollen in der Leistung eine Trendwende sehen. Die haben wir heute über weite Strecken gesehen.
Trendwende also gelungen? Und das trotz zuletzt 7 Bundesligaspielen ohne Dreier?
Wir hätten sie uns natürlich noch ein bisschen runder gewünscht und auch ein bisschen ausgeprägter, die Trendwende.
Jochen Schneider hat seine schwierige Mission auf Schalke gerade erst angetreten und schon den Begriff Trendwende neu definiert. Und das, obwohl die Königsblauen erstmals in dieser Saison trotz Führung verloren haben. Bei der Generalprobe vor der Champions League Mammutaufgabe bei Manchester City hat Schalke also 4 Gegentore in Bremen kassiert, aber die Trendwende geschafft. Soweit so verwirrend und ja, gewöhnungsbedürftig, denn zu einer Trendwende gehörte früher ein Sieg.
Aber die Realität auf Schalke sieht ganz anders aus, ne?
Sie haben besser gespielt am Freitagabend in Bremen, aber...
Teilweise, oder?
Ja, teilweise. Für ein paar Minuten.
Also, okay.
Das Problem ist aber so grundsätzlich auf Schalke, dass man es nicht an diesem Spiel festmachen kann, auch keine Trendwende. Das wäre Blödsinn. Es ist halt wahnsinnig viel falsch gemacht worden und Heidel hat Schalke ein bisschen vermeinzt und das hat nicht funktioniert. Es gibt ja nichts, was irgendwie für die Leute im Stadion eine Identität herstellt. Das, was für Schalke so wichtig ist. Und bei der Schule, die sie hatten, eigentlich Talente zu fördern, die aus der Region kommen, die aus Gelsenkirchen kommen, das alles ist ja nicht mehr da. Der Zuschauer findet sich in diesem Team nicht wieder. Das Team findet sich auf Schalke nicht wieder und nicht zurecht. Und das ist so grundsätzlich, dass es wirklich dauert, dieses Problem zu lösen. Man muss ja gerade merken oder gerade sehen, dass dieser Kader an Wert verliert. Ich meine, da geht Kohle gerade aus dem Schornstein täglich.
Der Trainer hat die Mannschaft auch nicht gefunden bisher, oder?
Es gibt viele Probleme, die zum jetzigen Zeitpunkt feststellbar sind, beziehungsweise die Gründe dafür sind, dass Schalke 04 wirklich eine grauenhafte Saison spielt. A-Zielsetzungen möglicherweise mit dieser Mannschaft in Verbindung mit Verstärkungen, Neueinkäufen und Abgaben vor allen Dingen, absolut unrealistisch. Zum anderen, wenn man reine Statistiken sieht, bin ich unbedingt der Freund davon, es sei denn, ich hätte sie selbst verfälscht. Aber es gibt Ergebnisse, es gibt Mannschaftsaufstellungen und so weiter und versucht alles ineinander in Verbindung zu bringen. Dann ist es der Führung von Schalke 04 nicht gelungen, einen Stamm herauszuschälen. Einen Stamm, auf den man sich verlassen kann, der dann im Falle, dass ich eine Überbelastung habe, irgendwo vielleicht gewissermaßen rotieren kann. Man hat die ersten Elf nicht mal gefunden, geschweige denn irgendwelche Leute zu halten, mit der, wie Reinhold gerade sagte, sich das Publikum, das Schalker Umfeld irgendwo identifiziert. Es war ja, warum auch immer, gegründet, sind intern bekannt, einige kenne ich auch, aber
ja,
war
raus,
ja,
und
ist damit, ja eine komm, gewisse Gefahr, bei Schalke 04 die Binde zu tragen. Hövedes, warum auch immer, lasse ich unkommentiert, geht als Kapitän. Fährmann wird als Kapitän, mit welchen Gründen auch immer, lasse ich auch unkommentiert, die Binde genommen, ein anderer Torhüter kam rein. Naldo, den ich Vertrag verlängere, der eigentlich der zweite Kapitän war, auch jemand, mit dem man sich identifiziert hat, der auch Leistung gemacht hat, wird aus welchen Gründen auch immer, ich lasse es wiederum unkommentiert, auch weggeschickt. Das heißt, der Nächste, der die Binde hat, um Gottes Willen, dem wird die Binde von den Ultras genommen. Also, was mit Stamboli, was passiert ist im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Also es gibt viele Dinge darüber hinaus. Es gibt diesen Spruch, das halte ich nicht für, aber wenn du die Kabine als Trainer verlierst oder Teile der Kabine, dann gibt es in diesem Bereich kaum noch Möglichkeiten einzugreifen, sprich eine Einheit darzustellen, die ich jetzt im Augenblick benötige, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich heißt im Augenblick, und jetzt kommt der Kasus Knacktus überhaupt. Man sprach nach einem 4:2, 2:4, 4 Gegentore in Bremen von einer Trendwende. Da hat man das Problem nicht erkannt. Wenn man jetzt nicht weiß, dass man ganz, ganz gefährlich Richtung Abgrund rutscht, wenn man da nicht ganz klare Sachen strukturiert, anspricht, knallhart anspricht, wir reden hier nicht von Forderungen, Trainerwechsel und wie auch immer, aber klar anspricht, in welcher Situation Schalke 04 im Augenblick ist und dann den Slogan aufkommen lässt und leben lässt. Schalke 04 leben. Steht im Stadion ganz groß angeschlagen, das sollte die Philosophie sein. Das ist jetzt im Augenblick aber sowas angefragt, wie es noch nie in den letzten 20 Jahren auf Schalke angefragt ist. Wenn man das nicht begreift, steht Schalke 04 vor einer Situation, möglicherweise glücklich zu sein, überhaupt in die Relegation zu kommen.
Aber du hast gerade gesagt, der Trainer hat die Kabine verloren. Habe ich doch richtig verstanden.
Er hat teilweise die Kabine verloren. Das hat aber mit Verhaltensweisen zu tun. Das ist nicht die Kritik, die
ja, aber dann macht es ja keinen Sinn, weiterzumachen, oder?
Ja, was will jetzt der Trainer, das war die Frage nach dem Spiel gegen Werder Bremen, der neu sein sollte, was will er bewirken? Ich spiele mit Schalke 04 bei Manchester City, werde aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren. Die Art und Weise wie, ist natürlich auch wichtig. Danach kommt Leipzig. Wenn ich jetzt einen Trainerwechsel vornehme und Gefahr laufe, diesen Trainer in der Situation neu zu installieren, der braucht eine Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen, der braucht irgendwo einen gewissen Effekt, um was besser werden zu lassen. Er macht keine anderen Trainingsmethoden. Er ist verbrannt, bevor er anfängt. Also wird gewartet, wie die Spiele ablaufen. Ich hoffe, für Schalke 04 gegen Leipzig wird gewonnen. Gegen Manchester, ich bin kein Fantast, wird es wahrscheinlich nicht laufen. Wenn es dann schlecht laufen sollte, nutzt man die Pause zum Länderspiel.
Lass mich Klaus mal kurz fragen. Wenn du das Gefühl hast, ein Trainer hat die Kabine verloren, geht es dann noch weiter?
Nein, das ist ein weiter Weg, bis ein Trainer dann die Kabine verloren hat. Das halte ich für sehr gefährlich. Aber es ist ganz klar, wenn die Kabine nicht mehr hinterm Trainer steht oder nicht mehr an den Trainer glaubt und nicht mehr die Dinge umsetzen will, die der Trainer vorgibt, dann macht es keinen Sinn. So, das will ich jetzt gar nicht für Schalke jetzt. Da will ich keinen Haken dran oder einen Haken dran machen. Was ich finde, ist eben, wir hatten eben das Thema Erwartungshaltung. Jetzt ist in der Führungsetage ist etwas verändert worden und dann nimmt man diesen Anlass, um zu sagen, so, und jetzt muss eine Trendwende her, jetzt muss am nächsten Spieltag muss es ganz anders laufen. Das ist irgendwo verrückt. Ne, das ist, dadurch wird eine Mannschaft nicht besser spielen und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wie, glaube ich, oft auf Schalke eben mit falschen Erwartungshaltungen eben umgeht und in dem Spiel Werder war nicht so gut, wie sie es häufig sind zu Hause und trotzdem haben sie 4:2 gewonnen und was man von der Schalker Mannschaft eigentlich nur verlangen konnte an diesem Spieltag war, dass sie, wie du es gesagt hast, Schalke leben, dass sie alles geben für diese Mannschaft, dass sie einfach beweisen, so wir rennen und wir machen alles, auch wenn die Hälfte nicht funktioniert, wir müssen beweisen, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben und dass wir es etwas anders angehen.
Klaus, so, aber das ist ein Kader, der versteht Schalke gar nicht. Das sind Spieler, die verstehen diese Ebene nicht, die wir diskutieren. Das kennen die nicht, du kannst es auch denen vermitteln, sie verstehen es nicht.
Gut, aber das ist ja wieder ein anderes. Das kann man jetzt nicht ändern, sondern ja, das ist eine Sache, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Ja. So. Ja. Eigentlich, die Mannschaft war im letzten Jahr sehr erfolgreich, vielleicht zu erfolgreich.
Vizemeister, ja, genau.
So, und Freddy, weiß nicht, wie du es gesehen hast, als ich gesehen habe, was sie eben für die neue Saison machen, habe ich gedacht, gar nicht so schlecht. Das macht in vielen Entscheidungen macht das Sinn. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. So, da muss also auf anderer Ebene muss irgendwas schiefgelaufen sein.
Was denn?
Ich weiß nicht, also ich bin nicht. Bitte, ist viel näher dran. Also,
ich bin sehr nah dran, aber
deswegen habe ich. Das wäre Spekulation. Aber,
ich finde es natürlich gefährlich, wenn du nach so einem Spiel sagst, wo du eben auch schon sagst, du bekommst 4 Gegentore, dann sagst du, das war eine Trendwende oder wir sind zufrieden damit. Damit verschlimmere ich die Situation doch eigentlich, oder?
Gut, in Wirklichkeit ist es ja so, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja, dass man Zeit gewinnen will. Dass man, bis man zu einer Entscheidung kommt, jetzt hat es in der letzten Woche hat's die Veränderung gegeben an der für sportliche Entscheidung wichtigsten also Stelle.
Jochen Schneider ist jetzt da.
An der wichtigsten Stelle. So, da kann man, glaube ich, das wäre... Ich glaube, das wäre auch unfair, dann zu erwarten, dass man dann nach 2 oder 3 Tagen eine Lösung hat. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, so, da waren viele positive Dinge zu sehen, ich glaube, das ist etwas, womit man ein bisschen Zeit gewinnt, um eben ja, die endgültige Entscheidung dann zu treffen, beim Trainer zu bleiben oder eine neue Lösung zu präsentieren.
Wie siehst du die Situation, Freddy?
Sie ist nicht einfach. Und ich glaube auch, dass diese Länderspielpause natürlich dazu genutzt werden kann, vielleicht nochmal dann wirklich zu sagen, dann auch, okay, wir verändern was oder verändern... Ich kann natürlich auch nicht beurteilen, nicht mal ansatzweise. Frage wurde ja richtig an Klaus, die du gestellt hast, wenn er die Kabine verloren hat, dann ist es eh vorbei. Dann hast du gar keine Chance in der sportlichen als den sportlichen Entscheidungsträger. Das weiß aber auch jeder Trainer. Deswegen, ich kann es aber nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß. Ja, ich kann nur die Ergebnisse und die Spiele sehen. Und ich muss sagen, das wird nicht einfach werden. Das war in Bremen, war es besser. Ja, fand ich auch besser, auch vom Gefühl her. Sie haben auch ein bisschen Pech gehabt, auch Spielpech gehabt. Haben da das erste, zweite Tor. Ja. Nicht jeder gibt 11 Meter. Beim ersten Abseits. Kann man auch vielleicht Abseits geben, auch und sowas. Ne? Ja. Also, da kamen jetzt viele Faktoren zusammen. Die Sachen hast du natürlich, wenn du unten stehst. Ja, wenn du oben stehst letztes Jahr, dann hast du einen Elfmeter gekriegt. Für dich, weil ich glaube, Schalke letztes Jahr über 10 oder 12 Elfmeter hatte auch und sehr knappe Siege auch hatte. Die haben sie jetzt nicht. Dieses Quäntchen Glück fehlt ihnen. Da wieder zurückzukommen, wird verdammt hart sein, wird sehr, sehr, sehr schwierig sein. Vor allem bei den Ansprüchen, die sie selbst auch an sich selbst haben. Mhm. Und ich bin komplett beim Klaus auch, wenn er sagt, jetzt kommt ein neuer sportlicher Entscheidungsträger mit Jochen Schneider rein und jetzt soll alles von heute auf morgen besser sein. Ist gar nicht möglich. Ist nicht möglich, weil erst ein Spieler nicht Fußball stellt, die Mannschaft nicht auf etc. Kann auch nichts bei den ganzen
gut, hat den Kader auch nicht zusammengestellt oder so.
Genau, dann, also ist auch so ein Prozess dann am Ende des Tages, wenn du dann die Saison dann abrechnest und hast vielleicht keine gute Saison gespielt und sagst, ich möchte jetzt verändern, das kriegst du in einer Transferperiode nicht alles geregelt, was du verändern möchtest, ja, wenn du unzufrieden bist. Aber ich bin auch wieder bei Klaus komplett, dass der Kader vor der Saison eigentlich sehr ordentlich, so Uth und so Spieler, also sehr ordentlich ausgesehen hat. Sie haben sich eigentlich gar nicht so schlecht verstärkt. Aber Mascarell von uns geholt, der bis jetzt noch gar keine Rolle spielt. Keine Ahnung, warum das so ist. Für mich ein Top-Spieler, ja, zum Beispiel.
Okay, gehen wir nochmal. Gucken wir uns vielleicht die eine Szene an, für die du angesprochen hast. Der Elfmeter. Der wurde ja. Ja. Okay, dann kommt erst der Ausgleich. So, da hat der eine oder andere auch gesagt, könnte auch Abseits sein. Sieht man hier nicht im ersten Moment. Also. Klaus, du nix?
Sagst, nee, Claudio ist
im Ball.
Oder im Abseits, ja. Das ist eine.
Also hier sehen wir es nochmal. Max Kruse flankt. Und da sehen wir. Ja. Wo greift er jetzt aktiv ein?
Er geht auf jeden Fall zum Ball, von da ist es eine aktive Bewegung.
Absolut. Kann eigentlich schon, ne?
Ja, natürlich. Klar. Es gibt sicher den einen.
Ist ganz klar aktiv. Ja, ist ein schönes Tor. Ja.
Aber zählt das auch für Spieler, die über 40 sind dann noch?
Ja.
Ne? Claudio, irgendwas muss ich ja nehmen.
Peter hat sich verdient, dass er einen Bonus hat.
Ja, also. Ja. Meine, dann lass uns doch auf den Elfmeter schauen, bitte. Ja. Oder den Nicht-Elfmeter, das wirst du jetzt entscheiden für uns. Ich musste da erstmal hingucken. Manuel, was sagst du?
Ja, ich muss immer noch hingucken.
Ach so, bist doch nicht. Also, Videobeweis. Hier, da. Max Kruse fällt.
Mhm.
Klaus, ja, hast du eine Meinung schon?
Ja, ja? Kalli, ja? Kalli packt ihn oben an die Schultern. Also, das ist schon eine Berührung, klar. Das ist.
Ja, Klaus, durchaus, aber wenn wir da hinkommen, dass jede Berührung im 16-Meter-Raum, warum auch immer, gleich mit 11 Meter.
Na, Klaus war Stürmer, du weißt das.
Ja, ich weiß, ja, klar. Ja, Klaus war aber nicht derjenige, der eine Fallsucht hatte. Er hat die Sachen anders
gemacht. Ja, das will ich Max noch nicht mal unterstellen. Wenn du in der Bewegung da kurz gehalten wirst, dann kommst du aus dem Rhythmus und fällst hin.
Absolut, eine Berührung lag vor, zweifelsfrei. Aber nochmal, Nicht jede Berührung ist gleich mit Elfmeter zu ahnden. Dann können wir aufhören mit Fußball, dann fangen wir an mit Schach.
Aber ja, die Frage ist ja, wenn er nicht gefoult wird, kann er den Ball dann reinmachen? Ich glaube, das wäre der Fall gewesen. Also, ne? Das war, und deswegen ist
ich, so, saß am Freitag im Stadion und hatte im Stadion direkt den Eindruck, dass es ein Elfmeter ist. Und würde auch jetzt sagen, dass es ein Elfmeter ist. Bei dem ersten Tor für Werder kannst du abseits pfeifen auf jeden Fall. Nur wenn wir den Fehler machen, dass wir jetzt das Spiel so analysieren, dass Schalke am Endeffekt noch ein 2-2 verdient gehabt hätte, dann helfen wir den Schalkern auch nicht. Weil das, was da stattfindet, und das hast du bei der Mannschaft am Freitag sehr gut gesehen, diese Mannschaft kämpft zwar ein bisschen, das dann wiederum als Trendwende darzustellen, ist sehr, sehr gefährlich. Weil Schalke hatte ein paar gute Minuten, da bin ich komplett bei Reinhold Beckmann, die hatten sie am Freitag, das war okay, kämpferisch in Ordnung. Die Fans haben es nach Abpfiff auch direkt mit Applaus gutiert und haben gesagt, so Mensch, alles in Ordnung. Kommt zu uns in die Kurve, wir feiern euch ein bisschen. Nur da zu sagen, das ist eine Trendwende, dann hast du nämlich ein Problem, dann kommst du aus dem Abstiegskampf nicht raus. Und wenn Schalke 04 mit der Truppe, die echt keine Mannschaft ist, und mit dem Trainer, der gerade große Probleme hat, weil er, und das ist aus Schalke zu hören, in den letzten Monaten sehr oft alleingelassen wurde von Christian Heidel, der deshalb auch gehen musste. Wenn du mit dieser,
Konstellation
in die Relegation musst, dann hast du ein großes Problem.
Das Verhältnis Christian Heidel, Tedesco, kannst du uns gleich nochmal erklären. Ein Spot nochmal und dann sind wir wieder da. Wir sind schon. Also Kai, du hast gesagt, der Trainer wurde im Stich gelassen von Christian Heidel. Das ist die erste Aufgabe von Jochen Schneider, jetzt das zu ändern.
Ja, also wir sprechen ja darüber, hat der Trainer die Kabine verloren? Darüber kann ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen, weil ich noch nie in der Schalker Kabine gewesen bin. So, und
das wird schon seine Gründe haben.
Dass ich da nicht gewesen bin. Ja, aber im jetzigen Kader hätte ich vielleicht noch eine kleine Chance. Also, zwei Minuten Einsatz.
Ja, okay.
Nein, Quatsch. Ich kann das nicht beurteilen. Und das können wir auch, glaube ich, sehr, sehr schwer beurteilen, weil wir einfach nicht in der Kabine sind. Du kriegst natürlich viel mit, dass das charakterlich ein sehr schwieriger Haufen ist, den sie derzeit auf Schalke haben. Das, was du mitbekommst, das sind die Gründe für die Entlassung von Christian Heidel, weil da wird auf Schalke, man redet gerne auf Schalke, was für die Presse immer sehr, sehr gut ist, da wird sehr offen darüber gesprochen, dass Christian Heidel Domenico Tedesco sehr wohl im Stich gelassen hat. So. Und dann muss ich sagen, dann finde ich es in Ordnung, dass man jetzt sagt, pass auf, das Spiel war kämpferisch, war es okay. Wir geben ihm auch noch eine Chance gegen Leipzig und gucken dann, was passiert. Dieses Manchester-Spiel kannst du ja schon fast ausklammern. So, um dann zu gucken, wie geht's da weiter. Nur ist diese Truppe, Reinhold hat es vorhin gesagt, das ist nicht Schalke. Was ist denn derzeit Schalke? Ja, wir haben immer noch so ein Bild im Kopf von Schalke 04, wo du sagst, großer Verein, das sind die Eurofighter, ja, das sind Kämpfertugenden, du hast eine hervorragende Fanbase, nur davon siehst du ja gar nichts mehr. Also Schalke in den letzten Monaten ist ja was komplett anderes. Schalke ist ja, das ist ja ein Trümmerhaufen aktuell, leider.
Weil es so ist es. Schalke hat eine sehr romantische Seite. Und wenn du das null bedienst und nicht pflegst, es ist immer noch ein eingetragener Verein, es ist nicht ausgelagert, das ist auch noch so ein Aspekt. Und dann hast du ein paar Figuren da. Naldo war in der letzten Saison durch seine vielen Tore, durch seinen Einsatz irgendwie für die Schalker plötzlich eine Identität, eine Figur.
Absolut. Durch die entscheidenden Tore. Bei Borussia Dortmund 4-4, bei Eintracht Frankfurt in der letzten Minute. Das entscheidende Tor, das macht ihn zum
Keiner Blüder. Versteht, warum er jetzt da weg, Monaco ist raus. Ist eine mentale Figur, die wahnsinnig wichtig war für diesen Erfolg Vizemeisterschaft. Du hast mit Fährmann jemanden, der auch ganz nah da Schalke-minded ist und eine Nähe zu den Fans hatte, tust du auch raus. Also alles das, was Stabilität liefert oder ein bisschen diese romantischen Gefühle bestätigen kann, ist nicht da. Und dann wackelt so ein Kader mit so wirklich sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten plötzlich. Das ist passiert.
Ja, und es kommen dann Ergebnisse, die dann eine gewisse tragische Rolle spielen können. Ja, wenn ich vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, jetzt zitiere ich Tedesco, wenn ich sage, jetzt identifiziere ich die Mannschaft und suche nach Charakter. Das fragt sich jeder Schalke-Fan in Verbindung mit den Ergebnissen, die in letzter Zeit erzielt wurden. Moment, bräuchte anderthalb Jahre für, um zu wissen, wer hier Charakter hat und wer keinen hat. Losgelöst von allem. Dann wird dieses Spiel mit 4-0 verloren. Das ist noch relativ glücklich gelaufen. Es war also ein Desaster schlechthin. Daraufhin werden Konsequenzen gezogen. Dann werden Spieler nicht mitgenommen, obwohl gesund. wohl einsatzfähig, die vorher wichtig waren, angeblich. Uth wird zu Hause gelassen, Mascarell bleibt zu Hause.
Harit
bleibt zu Hause, Mendil bleibt zu Hause, Entschuldigung.
Das war auch gut so, dass Mendil zu Hause geblieben ist.
Darum geht es gar nicht. Aber diese Spieler, das wird jetzt erzählt, diese Spieler, die jetzt aufgrund von Aussage Charakterschwächen nicht mitgenommen wurden nach Bremen, das Spiel in Bremen wird auch verloren, die hat der Trainer verloren. Er kann nicht im nächsten Spiel sagen in Leipzig, das war nur vorübergehend. Du hast plötzlich deine Charakterzüge geändert. Und mit diesen Verhaltensweisen in Summe im Verhältnis stehen zu entscheidenden, nicht guten Ergebnissen. Damit hast du als Trainer mehr oder weniger bei der Mannschaft verloren. Oder zumindest beim großen Teil. Und im Augenblick braucht Schalke 04 jeden einzelnen Spieler.
Weil natürlich Stuttgart und Augsburg stabiler werden. Das kommt hinzu. Da ist jetzt Druck drauf.
So, das letzte Spiel für die Stadt, Schalke 04 gegen VfB Stuttgart.
Na, jetzt wollen Sie wahrscheinlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Nein, herzlichen Glückwunsch können wir nur sagen. Den Jubel des Wochenendes, den haben wir noch. Den wollen wir uns gleich noch mal anschauen. Und noch Schalke natürlich auch gleich. Also in Freiburg war wieder einiges los, muss man sagen. Wunderbar. So, und nach uns jetzt gleich Uwe Landstein, Jochen Stutzki. Hi von Hagel und Wendt. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück bei Check 24 Doppelpass. Haben ein bisschen weiter geredet über Schalke, der neue Sportvorstand. Jochen Schneider, du kennst ihn. Kriegt er das in den Griff auf Schalke?
Alleine nicht. Nee, alleine wird es nicht schaffen. Er wird es nur schaffen, wenn das Führungsteam komplett geschlossen agiert. Und also, dass er jetzt alleine kommt, Hand auflegt und alles funktioniert, so geht es nicht. Das schaffst du eh nicht in der Bundesliga, sondern du brauchst einfach gute Leute um dich herum und die alle loyal in die richtige Richtung segeln. Und wenn sie das nicht machen, dann kann er auch nicht viel bewirken. Aber er hat auf jeden Fall für die nächste Zeit auf jeden Fall die Gabe, auch, weil er auch Know-how hat und weil er auch weiß, wie es auch funktioniert. Aber er braucht ein gutes Team um sich herum. Wenn er das nicht hat,
Klaus, sag mal, was sagt dein Gefühl? Hält er am Trainer fest?
Wenn die nächsten Spiele zeigen. Also ich glaube, dass er vielleicht als Zeichen, also erstmal wäre es ein guter Auftakt, eben an einen Trainer festzuhalten und ihm das Vertrauen zu schenken. Das ist eine Sache. Aber dafür brauche ich ganz kurzfristig Resultate, das ist klar. Mhm. Aber er wird die nächsten Tage auch nutzen, um eben das sich anzuschauen. Ist es wirklich so, dass er die Kabinen verloren hat? Und das sind da alles diese Erkenntnisse, die dazu führen, ob ich dann eine Veränderung durchführe oder nicht.
Gut, wir ändern nichts, ne? Du hast Geld eingesammelt.
Wir ändern nichts. Wie immer zum Ende der Sendung gibt es noch was ins Phrasenschwein, das ja heute sehr großzügig behandelt wurde. Also Dankeschön an den Stammtisch Fidel Jonge aus der Michael Schumacher Stadt Kerpen, an Hase und Ruther Team München und den FC Bayern Fanclub Rot-Weiß Altal. Und jetzt wollen wir natürlich noch das Dopaphon abhören. Sie haben geantwortet auf die Frage: Drei Weltmeister aussortiert. Ist Löws Entscheidung korrekt?
Was der Jogi Löw gemacht hat, das gilt es eigentlich zu respektieren. Er ist der Trainer, er hat das Sagen über das Sportliche, was die Nationalelf angeht. Und er hat eine Entscheidung getroffen, diese drei Spieler auszusortieren.
Löws Entscheidung in seiner Endgültigkeit ist sicherlich fragwürdig. Ich traue ihm aber zu, die Entscheidung angebracht überbracht zu haben.
Erst wird wochenlang gejammert, er würde keine Entscheidungen treffen. Jetzt trifft er sie und jetzt wird wieder gejammert.
Dass mal ein Umbruch kommen muss, war ja vorauszusehen, aber ich hätte das besser gefunden, wenn man gesagt hat, im Moment seid ihr noch dabei, es geht aber nach Leistung und jetzt im Moment probiere ich erstmal die Neuen aus.
Fragwürdig bleibt die Art und Weise und der Zeitpunkt. Für die FC Bayern stehen entscheidende Spiele an. Hätte man in der Winterpause reagiert, hätte man ein Abschiedsspiel in Aussicht gestellt, wäre das stilvoller gewesen.
Also, durchaus unterschiedliche Meinungen. Wir haben es gehört, der Bundestrainer war gestern in Freiburg. Und er hat Folgendes beobachten können nach dem Spiel. Schauen Sie mal, für uns der Jubler des Wochenendes wieder. Christian Streich, Wahnsinn. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, was er eben gesagt hat. Und dann hat er ihn in den Hals gebissen. Also, wunderbare Bilder. Das ist das Schöne am Fußball. Freddy, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst für die nächsten Spiele. Und vor allen Dingen in Mailand, Europa League. Klaus, wir sehen dich wieder. Nächste Saison. Nee, hier bei uns sowieso.
Hab ich ja versprochen.
Schön, dass du es noch geschafft hast und nichts passiert ist. Danke an Peter, an Kai und auch an Christian Ruth, Angel von Hagel und Band. Wir sind durch. Jochen Stutzki übernimmt. Schönen Sonntag. So, das Bier ist auch da. Dürfen wir nicht vergessen. Prost! Ja, wir machen das schön.